Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 125, heute mit Matt.
Eistonne.
Mit Felix.
Matt.
Und mit Flydi an der Void-Leitung.
Felix.
Void-Leitung.
An der Void-Leitung.
Void.
An der Void-Leitung.
Ja, ich,
direkt an Defnal angeschaut.
Ja, ich komm quasi aus Defnal und schreie euch an aus dem Nichts.
Ja, und mit Ingo entnazifiziert sozusagen direkt.
Wieso?
Ja, weißt du nicht.
Davor, das heißt, du hattest davor Nazi?
Ja, ich hatte so einen kleinen Nazi in mir.
Krass, ey.
Ja.
Was die Hitze mit den Leuten macht.
Mann, ey, das ist echt krass, ey.
Das kommt sogar hier in Wolgograd richtig heiß.
Ja, aber...
Ganze 15 Grad oder so.
Ja.
Temperatur. Ich guck mal, wie warm es gerade draußen ist. Wir haben ja das Fenster zu, ist ja kalt. 20 Grad sind gerade.
Clear. Ha, der Felix ist an Autoresight.
What?
Yeah.
Ich hab gar nicht clear gemacht.
Aber ich hab clear gerade gemacht und der Flydi kann's nicht.
Oh, der Flydi kann's nicht.
Ja,
Worüber die Jungs hier gerade reden, ist Chat.
Genau. Chatbot, da dürfen ja die Leute irgendwie immer mitvoten, was unser, wie ist es, Topic oder unser Titel,
Sendungstitel.
Sein wird, genau. Und apropos Wolgograd, der Witz letzte Woche auf Twitter war ja irgendwie, dass hier der Leadname doch irgendwie einen Witz gemacht, dass es so schlecht in Wolgograd ist, weil irgendwie die Exportbeschränkungen irgendwie jetzt unsere Audioqualität schon treffen, oder wie war's?
Ganz, ganz schrecklich.
Ja, das ist in Wirklichkeit Krypto, wenn wir hier reden, und deswegen darf die nicht besonders hoch aufgelöst sein.
Ja,
Exportbestimmungen.
Auf jeden Fall.
Wir sind der Export restricted auf jeden Fall.
Genau, Binärgewitter musste seine Tonqualität runterschrauben. Ja, so ähnlich war das letzte Woche irgendwie.
Wir haben letzte Woche von hinterm Pluto gesendet.
Genau, wir saßen auf der Sonde und durften nur mit 1 Kilobit pro Sekunde runtersenden. Deswegen
traurig.
War es einfach ein bisschen schwieriger. Ja, die Hälfte der Sendung war ja noch okay, aber die zweite Hälfte eher nicht so. Ist einiges schiefgegangen, aber
manchmal
für,
ist es einfach so.
Für die durchgehalten haben, Gratulation.
Respect.
Respect, genau.
Dafür gibt's jetzt
Achievement.
Eine gute Sendung.
Dafür gibt's diesmal audioqualitativ eine bessere Sendung. Auf jeden Fall, weil wir haben...
Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon im Voraus versprechen würde, aber wir bemühen uns. Wir haben uns stets bemüht.
Ich habe nicht gesagt über den Inhalt, nur audioqualitativ sollte es diese Sendung besser sein.
Sollte. Bis zu Audioqualität.
Auf jeden Fall.
Ja, bis, genau.
Audioqualität bis zu akzeptabel.
Genau. Nur damit machen wir Werbung und auch genau das halten wir ein. Kommen wir zu unserem normalen Programm. Wie gesagt, diesmal besser. Hoffentlich. Tonqualitätmäßig. Und wir üben an dem anderen Setup noch ein bisschen rum, dass es auch besser wird. Und ich hoffe, dass nicht mein Programm wieder abfrackt und nicht mehr alles aufnimmt.
Dann wirst du so erschossen einfach.
Mach doch.
Findest nicht. Nee, doch. Nächstes Mal komme ich vorbei. Über die VoIP-Leitung erschießt sie.
Void-Leitung.
Über die
VoIP-Leitung. Aus dem Void.
Ja. Aus dem
Void. Enter the Void, exit the Void.
Genau. Tote der Woche. Der Nintendo-CEO, der Satoru Iwata, ist leider verstorben.
Ja. Der war jetzt gar nicht so alt.
55.
Ja. An Krebs verstorben. Er hat von sich selber gesagt, dass er auf Arbeit keinen quasi den Suit oder den Suit anzieht, aber eigentlich ein Programmierer ist und innerlich immer noch ein Gamer. Und das hat er mit uns eingemacht.
Ja, er hat mal gesagt, irgendwie auf seiner Visitenkarte steht President und seine Jobbeschreibung oder so ist Gamer, ist Programmierer.
Ungefähr
und
so,
und
in die Richtung.
Ist er Gamer,
irgendwie sowas.
Ja.
Ich habe, meins war auch frei übersetzt. Aber schön, genauso. Ob jetzt Nintendo auch so niedergehen wird wie Apple.
Oder Sony.
Oder Sony. Wer ist bei Sony gestorben?
Gerade wollte ich fragen.
Weiß ich nicht, Sony stirbt
Sony
alleine.
Phone, aber die haben ja niemanden
mehr. Ach so. Ja gut, die brauchen da keine Hilfe dazu.
Die aber brauchen doch, keinen sterbenden CEO, dass Sony einfach ja. so den Bach runtergeht.
Aber bestimmt ist bei Sony auch schon mal ein CEO gestorben.
Nee.
Nachträglich,
glaube nicht. Also nicht meines Wissens, aber ich.
Man bekommt es ja schon mit, wenn die CEO ist.
So.
Na doch.
Echt?
Also wenn CEO wegstirbt von einer großen
Firma. Ja, okay, dann habe ich es entweder nicht mitbekommen oder vergessen.
Also der jetzige
das ist nicht passiert einfach.
Sony-Chef ist auf jeden Fall erst 54. Das heißt,
oh, der hat noch ein Jahr.
Mit wie viel Jahren ist Steve Jobs gestorben?
Auch nicht so alt geworden.
Ah, war es auch 55? Ich meine, dann ist ja.
Oh Mann.
Folglich wäre er der Nächste dann sozusagen. Kann das mal jemand kurz recherchieren?
Ich bin dabei, 2011 minus 1955. 56, das heißt eigentlich so 54, 56, 5, 4, ja. 5, 6. Ja, oh, der Sony-CEO, der sollte sich warm anziehen.
Der ist als Nächster dran. Genau, Binärgewitter is predicting, next one beim Tod mit seiner Sichel.
Irgendwie nicht in Ordnung, ich weiß aber auch nicht.
Ja, irgendwie klingt das fies.
Ja, das ist schon ein bisschen makaber, Ingo.
Ich glaube das.
Ja, also ich meine, früher oder später beißen alle ins Gras, von daher.
Ja,
lassen wir es dabei. Geekphone ist noch tot.
Wie Geekphone ist
was
tot?
Was ist ein Geekphone?
Nicht zu verwechseln mit dem Gagphone.
Genau, das Gagphone haben wir auch mal irgendwann.
Das ist quasi auch tot.
Was war denn das Gagphone nochmal?
Ja, das war Buto Gecko, was heute Firefox OS ist.
Stimmt. Firefox OS ist immer noch total hip am Rennen. Aber
quasi nicht vorhanden.
Aber die Leute, die das ein Gagphone gemacht haben, nämlich die Geekphone, das ist ein spanischer Hersteller, die so auch Firefox-Phones
Firefox-Phones
Firefox und Firebug, die einzigen zwei Apps auf deinem Phone. Um das mal so gerade noch zu retten, ja?
Ja, hast du fein gemacht, wie du Firefox-Phone noch gerettet hast. Zum Glück.
Kehren wir kurz zum anderen Thema. Das heißt nicht Geekphone, sondern Geeksphone. Aber ist
ja
jetzt nicht tot.
Geeksphone, ja gut. Also, spanischer Hersteller, der Firefox OS Phones gebaut hat, gibt auf und ist dementsprechend tot. Macht nicht mal weiter. Ja. Gibt jetzt alles in der Community und wird dadurch wahrscheinlich einfach viel besser. Baut jetzt noch jemand Firefox Phones? Ich versuche das jetzt ganz langsam.
Phones oder Apps dafür?
Nee, Firefox Phones.
Bestimmt Microsoft.
Demnächst. Die bauen ja jetzt WebOS, habe ich gehört, ja.
Nee. Hast du gehört?
Mhm, bei dir, vorhin.
Nö, Web und OS.
Mhm. Ja, WebOS, sag ich doch.
Ja.
Firefox
Phones.
Ja.
Also,
wird immer weniger.
Also ich glaube,
Alcatel, LG. Huawei,
ja.
ZTE,
ach, ZTE, na dann.
Intex, Spice, Fire, Symphony. Also ich lese jetzt hier gerade so von der Mozilla-Seite auf. Die haben da so ein paar.
Also die haben ein paar Hersteller.
Die haben ein paar Firesteller?
Ein paar Hersteller. Ingo?
Einfach nur noch sagen.
Also wenn ich undeutlich rede, dann sag mir das, aber.
Es ist zu warm, glaube ich.
Ja, leicht. Ja, hat jemand von euch schon mal so ein Geeks-Phone irgendwie in der Hand gehabt oder da mal mit rumgespielt?
Ich habe noch nicht mal jetzt gesehen.
Ich nehme mich auch nicht. Also deswegen wundert es mich jetzt auch nicht, dass es irgendwie tot ist, weil ich hatte es auch total verdrängt, dass es überhaupt gibt. So.
Naja, was sie noch gemacht haben, war ja noch dieses Private OS, wo sie sich so ein bisschen drauf spezialisiert hatten. So eine abgedichtete, ich weiß gar nicht was, eine Android-Variante oder so, die so ein bisschen privacy-mäßig.
Also sie hatten so ein Dual-Boot im Prinzip drauf, oder wie?
Also sie hatten so ein Private OS, was irgendwie so total safe,
total privat war.
Total, brutal privat.
Ja, weiß ich nicht.
Klingt nach einem total durchschlagenden Konzept. Also ich habe einen Bekannten, der so ein Firefox OS Phone hat, aber das war, glaube ich, kein Geeks Phone. Und das war auch so eher so.
Ja, so mal zum Rumspielen oder jetzt im Produktivgebrauch?
Der benutzt das produktiv, aber der ist auch sehr leidensfähig.
Okay.
Und warum macht er das?
Weil er sehr leidensfähig ist und weil er das damit
aber
sehr.
Aber nur weil du leidensfähig bist, heißt ja nicht, dass du.
Nee, aber weil er das dadurch sehr gut trainieren kann, diese
Fähigkeit. Ja, also ich meine, man. Nee, das unterschätzt man vielleicht auch.
Professional Sub einfach.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Definitely.
Nee, ich meine, Leidensfähigkeit ist auch ein Skill, den man irgendwie mal gebrauchen kann. Und wenn es einem ansonsten so gut geht, dann kann man dann halt auch so ein Telefon benutzen. Dann wird es trainiert und dann verlernt man das vielleicht auch nicht.
also ich meine, andere Leute hauen sich so mit so einer Peitsche auf den Rücken.
Ja, aber weißt du, dann sieht man immer die Spuren und das sieht scheiße aus und überhaupt. Ja,
nachdem musst du halt nur einen Pullover anziehen.
Ja gut, aber weißt du, du kannst, wenn du so ein Firefox-Phone benutzt.
Dann leidest du nur innerlich.
Dann leidest du nur innerlich, dann sieht's dir keiner an.
Die Schmerzen sind schlimmer und irgendwann nimmst du dir das Leben. Das ist nicht okay.
Naja, du musst es ja nicht den ganzen Tag. Du kannst dir ja sagen, okay, ich leide 1,5 Stunden am Tag und den Rest benutze ich irgendwie ein normales Phone oder so.
Dann stellst du dir auf deinem Firefox-Phone, Firefox-OS-Phone, stellst du dir einen Wecker für 1,5 Stunden und dann löst der aber nie aus und dann musst du es immer weiter benutzen.
Nee, ich glaube, nach 1,5 Stunden geht einfach der Akku alle.
Sehr gut.
Ja.
Okay. Gut, sind tot, ist halt so. Weiter. Tumblr der Woche. Kommen wir wieder zu was Lustigem.
Gute Sache.
Nachdem wir
davor
so
schon so depressiv waren.
Genau, nachdem das vorher jetzt. Ich weiß ja auch nicht. Einen Untoten haben wir diese Woche nicht. Nehmen wir was Besseres irgendwie, was Schöneres, was wiederkommt.
Was Wiedergekäutes.
Wollte ich auch gerade sagen, Kühe. Wie?
Mir fällt nichts ein. Irgendwann ein Tumblr. Wir haben seit langem mal wieder einen Tumblr.
Einen guten Tumblr, habe ich gehört. Ich habe noch nicht draufgeklickt. Soll ich draufklicken? Und je nachdem, ob ich gleich lache oder nicht.
Doch, ist gut.
Wisst ihr, ob es gut war?
Ja, doch, macht es
einfach. Was ist es?
Das ist schon ziemlich gut.
Doch.
Ein Hunde, die...
Doge.
Doges.
Menswear Dog.
Uh-huh. Der Menswear Dog. Ja, der zeigt dir die neueste Mode für Männer als Hund.
Ja.
Und der ist einfach super stylisch und er hat irgendwie manchmal eine Brille an und manchmal nicht und hat manchmal einen Anzug an und manchmal ist er eher leger, aber er ist immer stylisch.
Ja. Er hat auch die richtigen Accessoires.
Auf jeden Fall.
Accessoires.
Also er weiß auf jeden Fall, wie man das mit diesem Schicksein.
Der
so
hat den Ingodorn doch erwischt.
Der kann sogar auch podcasten hier, der Doge.
Oh ja.
Doge, ey. Kann alle Doge-Dinge.
Ja gut, es gibt so ein paar, sind ganz lustig. Gut, nichts, was ich jetzt auch gleich anziehen würde, aber...
War schon ein bisschen stylisch, oder? Kann man nichts sagen. Hat es den Ingo erwischt?
Ja, der Ingo, der ist gut. Jetzt gerade gedoge-sniped worden.
Ich muss hier mal durchdogen.
Da muss er doge.
Oh, Alter, Mann.
Es ist so heiß.
Ja, es ist wirklich heiß. Da, man schmilzt quasi dahin.
Ja. Gut. Uhren trägt er auch, sehe ich.
Wollen wir zu den News kommen?
Nee, wir gucken jetzt weiter in Doja.
Okay, das machen wir jetzt die restlichen 2 Stunden.
Gut, okay, gehe ich mal wieder weg von dieser Seite und kommen wir zu den News. Climate ist gut. Climate, das bräuchten wir hier drin auch, besseres Climate.
Ja, also Code, ja. Das ist jetzt schon ein bisschen ältere News, aber ich war ja letztes Mal nicht dabei und ich weiß nicht, das ist jetzt glaube ich schon...
Wir waren ja auch außer der Reihe.
Genau, ihr wart ja außer der Reihe, deswegen hatte ich was anderes vor.
Hat schon wieder ein paar Hörer verwirrt, aber ich schreibe es immer dazu, ob wir...
Ja, aber weißt du, so alle zwei Wochen kann man sich einfach echt gut merken und wenn dann irgendwie mal ein Tweet kommt, dann verpasst man das halt. So.
Ja. Dann freuen sie sich umso mehr, dass sie einen neuen Podcast haben.
Auf jeden Fall.
Das kommt nämlich automatisch auf euer Telefon.
Ja, da freut man sich dann umso sehr, wenn er so toll klingt.
Ja.
Wenn er dann außer der Reihe kommt und dann doch nicht.
Ja.
Und dann ist es nein, doch. Okay. Oh.
Gut, Code Climate.
Genau, also ich weiß nicht, sagt euch Code Climate was?
Nein.
Was ist ein Code Climate?
Ein Code Climate, das ist quasi eine Plattform, die statische Code-Analyse auf deine Projekte macht. Und man sieht es öfters, also das hat als Plattform für ausschließlich Ruby angefangen. Und man hat es öfters so auf GitHub gesehen, dass dann so Projekte, also hauptsächlich bei Open-Source-Projekten hat man das gesehen, dass die halt oben irgendwie so ein Badge mit drin hatten, so von wegen Code Climate Score oder sowas in der Richtung. Und was die halt im letzten Endes machen ist, ohne den Code tatsächlich auszuführen, analysieren die den halt mit ihren Tools und vergeben dann halt einen Score für irgendwie bestimmte Methoden sind zu lang oder du hast irgendwelche Patterns in deinem Code, die potenziell Fehler sein können oder sowas. Und die haben jetzt vor...
Quasi ein Linter.
Ein bisschen mehr als ein Linter. Also die
aber eigentlich ein Linter.
Ja. So. Na
gut.
Also ein bisschen erweiterter Linter, aber letzten Endes sowas in der Richtung, ja.
As a Service, das ist ja das Wichtigste.
Genau, as a Service. Und das Ganze ist halt quasi das gleiche Geschäftsmodell wie bei GitHub. Man kann halt als Open-Source-Projekt, wenn das Repository offen für alle ist, kann man das halt kostenlos benutzen und kann es irgendwie dann seinen Open-Source-Code durchscannen lassen. Mhm. Und die verdienen halt ihr Geld damit, dass halt Leute, die irgendwie private Repos haben, damit ihren Code analysieren können. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben eine komplette Plattform gelauncht. Also bis vor kurzem gab es für CodeClimate gab es Ruby, JavaScript, Python und ich glaube PHP. So die großen Websprachen. Und jetzt haben die quasi eine Plattform gelauncht, wo auch Leute ihre eigenen Custom-Analyzer schreiben können, die dann in Form von Docker-Containern deployed werden. Und sie haben ihre komplette Infrastruktur zum Analysieren von Code open-sourced und da ein Command-Line-Utility rausgebracht, womit man dann quasi so lokal auf seinem Laptop diese gleichen Analysen beim Entwickeln auch ausführen kann.
Was ich eigentlich fast wie ein Linter.
Was ich ganz cool finde, ja, wie gesagt, die unterstützen auch sowas wie JSLint und was ist auch, nee, nicht JSLint, sondern ESLint für ECMAScript-Lint und andere Geschichten. Aber gerade für Ruby machen die halt noch deutlich mehr als ein Linter, Felix.
Na gut, dann machen die.
Ja, und die haben jetzt auch irgendwelche Tools für Ember.js und so weiter eingebaut und man kann halt jetzt mehr oder weniger, indem man dieser Spezifikation folgt, auch eigene Analyzer schreiben, die man dann auf deren Infrastruktur laufen lässt. Und das ist halt dann quasi jetzt ihr eigentliches Geschäftsmodell, nämlich die Infrastruktur bereitzustellen, um Code zu analysieren. Was ich eigentlich ganz cool finde, so mehr Open Source und so.
Ja, okay. Doch, macht bestimmt Sinn. Oder so. Ich glaube, das Gute daran ist einfach, dass man quasi keine eigenen Testcases schreiben muss. Dann passiert schon irgendwas, man kann sagen, es passiert ja genug.
Naja, da geht es ja jetzt nicht um Testcases hauptsächlich.
Ja, es geht quasi um Testcases, ob dein Code gut geschrieben ist, oder?
Ja, auch. Also die haben jetzt mittlerweile so als Beispielprojekt für diese Plattform haben sie jetzt zum Beispiel auch einen Test, der Rubocop ausführt. Und Rubocop ist wiederum so ein konfigurierbares Tool, was deinen Code gegenüber einem Ruby Style Guide abgleicht. Also der guckt dann, ob du die richtigen Anführungszeichen für Strings verwendest, ob du richtig eingerückt hast und ob du irgendwie bestimmte Namen, die man nicht benutzen soll für Methoden oder Klassen oder sowas verwendest, ob du
Namen Penis so dessen Ruby Name nicht genannt werden darf.
Nee, der guckt dann halt zum Beispiel, ob du jetzt irgendwie für Klassennamen Camel Case und irgendwie Snake Case für variable Namen oder sowas verwendest.
Quasi PEP 8 für
Ruby. Sowas in der Richtung, genau. Okay, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es da auch irgendwie einen PEP 8 Checker für CodeClimate gibt. Oder dass die sowas integriert haben.
Okay, also ich sehe jetzt gerade noch den krassen Use Case, warum man das als Service braucht, wenn man dafür quasi ein Stück, also so normal so ein quasi.
Naja, weil es halt bei jedem Commit und bei jedem Pull-Request und bei allem, was deinen Code verändert, ausgeführt wird und du das halt automatisch auschecken lassen kannst. Also du kannst zum Beispiel halt irgendwie sagen, okay, wenn jetzt jemand in deinem Projekt einen Pull-Request stellt und der deinen Code-Climate-Score verschlechtert,
dann willst du den nicht.
Nee, dann kannst du erstmal genauer drüber gucken, ob da irgendwie, was denn da überhaupt die Violation ist und ob dich das bockt oder nicht. Aber potenziell ist es halt ein weiteres Tool, um so ein bisschen mehr Qualität in deinen Code reinzubringen. Und
okay, alles klar.
Also gerade wenn man auch in größeren Teams arbeitet, ist halt sowas auch ganz gut, dass man halt so ein bisschen seinen Code einheitlich hält, damit sich auch jeder zurechtfindet.
Ja, je nachdem, wie groß dein Projekt ist, man muss ja auch immer sehen.
Nee, wie gesagt, wir reden jetzt halt auch nicht von deinem 200 Zeilen Hobbyprojekt, sondern vielleicht, was weiß ich, von deiner paar 10.000 Zeilen großen Web-Applikation oder sowas.
Die du die kannst du dann auf GitHub private hosten,
genau.
Und dann mit diesem Ding private.
Genau, auch. Genau, und damit verdienen die quasi ihr Geld. So, also indem jetzt irgendwie Firmen oder halt Projekte, die halt private Repos haben wollen, indem die dann trotzdem ihren Code analysieren können. Und mit dem Open-Source-Kram, dafür musst du ja dementsprechend kein Geld zahlen. Also ich find's cool.
Okay, nee, klar.
Und mehr Badges auf den GitHub-Pages und so.
Genau, auf jeden Fall.
Okay, Dann kommen wir zu etwas, was wieder hier Bullshit-Bingo auslösen könnte.
Was?
Ja.
Bullshit-Bingo?
Ja. Docker-Container, Open-Container-Project, Run-C, Specs, App-C, Rocket, Core-OS.
Ja, das
Bitch. Neu. Red Hat.
Bitch.
Was haben wir noch? Run-C. AWS, Amazon, IBM, WC, BMW. Was?
Was tut ihr?
Kli. Ja. Immer, auf jeden Fall.
Also, genau.
Erzähl doch mal, worum,
möchtest du
erklären,
geht's? Oder soll ich erklären?
Nein, ich finde es sehr spannend. Okay. Ich kann nur sagen, es ist nett, ich finde es sehr gut, dass sie sich mal zusammengesetzt haben.
Ja.
Und dass es jetzt vielleicht eine Lösung gibt. Aber erzähl
Ich bin mal gespannt, das ist ein Projekt, was mir vor kurzem mal vor die Füße gefallen ist und ich gedacht habe, ja, okay, werde ich jetzt wahrscheinlich persönlich in den nächsten Monaten nicht selber benutzen, aber ich finde es mal spannend, dass sowas gibt. Und zwar hat die Linux Foundation ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Open Container Project. Und das soll quasi einen kompatiblen Standard für so Container-Geschichten pflegen. Also sowas, was man unter Docker oder Rocket oder sowas kennt. Die sollen dann quasi in Zukunft ein kompatibles Format benutzen, sodass man, wenn man da lustig ist, sein Backend quasi wechseln kann, aber die Containerbeschreibung und die Konfiguration und so weiter, die bleibt dann dieselbe. So habe ich zumindest verstanden. Also auf den Webseiten, das ist alles sehr noch so, man sieht, es ist gerade im Entstehen und so, da gibt's noch nicht so super viel Information und dann gibt's irgendwie Run-C, was jetzt wiederum, so wie ich das verstanden habe, eine Referenzimplementierung von der Container-Runtime ist, die Docker-kompatibel ist, aber schon dieses Format unterstützt. So habe ich es irgendwie, so habe ich es verstanden.
Und das heißt, das kann man noch nicht doppelklicken?
Ich glaube nicht.
Nee,
also Run-C benutzt libcontainer, was schon irgendwie eine Library ist, die es schon eine Weile gibt und die viel verwendet wird, aber ich glaube, das ist alles noch so in der Mache. Also da gibt's auch noch auf den Webseiten noch nicht so richtig viele Infos und die sagen, ja hier, wir sind hier ein Tool für Container und dieser Spezifikation entsprechen und so, aber so richtig
Also das soll auch jetzt in den nächsten Monaten erstmal, also die haben sich jetzt mal, es gibt jetzt dieses Projekt, es gibt da Gründungsmitglieder und die wollen sich jetzt so richtig zusammensetzen und mal erstmal sich organisieren und dann in den nächsten paar Monaten diese Spezifikationen festklopfen und Code, den es schon gibt, migrieren und das alles zusammenklopfen. Also so, es ist jetzt noch nicht, dass man sagen kann, ist fertig. So, die fangen jetzt schon mal erstmal an.
Genau.
Ja, es sind so bekannte Sachen darunter bei den Gründungsmitgliedern wie Amazon, CoreOS und Docker natürlich, aber auch Google, HP, IBM, Intel, Microsoft,
VMware,
Red Hat.
Und was machen die? Geben die Cache-Moneys dazu? Oder?
Die geben Cache-Moneys und natürlich Code. Also viel
kommt, weiß nicht, ob du von HP unbedingt Code gesponsert bekommen willst, weil
ja, aber HP, aber HP baut ja jetzt geben. HP baut ja jetzt nicht primär Containerlösungen, sondern die setzen die vielleicht ein oder stellen dafür irgendwelche Tool Management Tools oder sowas bereit und wenn dann irgendwelche Consultants diese Management Tools einsetzen, ist es ja dann egal eigentlich. Ja. Also musst du ja selber nicht verwenden, aber es ist halt schon ganz cool, dass du sagen kannst, okay, du hast bisher Docker verwendet, da gibt's vielleicht irgendwie technische Einschränkungen, auf die du keine Lust hast oder du willst mal was Neues ausprobieren, dann kannst du halt auch sagen, okay, du ziehst jetzt mal deine Container auf, was weiß ich, Rocket um und probierst das mal aus und du musst halt nicht jedes Mal die ganzen Konfigurationen von einem Format ins andere konvertieren und das ist halt alles fehleranfällig und vielleicht kann man sich dann auch auf einen Standard einigen, weil diese Sachen, die machen jetzt nicht so viele unterschiedliche Dinge. Also sie machen die Dinge vielleicht unterschiedlich, aber so potenziell machen sie schon ähnliche Sachen oder das Gleiche quasi.
Ja, wäre auf jeden Fall gut, wenn man die Container dann untereinander irgendwie einfach austauschen kann und halt nicht, was weiß ich, ja, der eine setzt halt Docker ein, der andere setzt CoreOS ein und was weiß ich, Red Hat und Microsoft und sonst wer noch für eine Lösung überlegen.
Mit diesen und, Standards im Internet.
Ja, ist doch gut, wenn die in Anführungsstrichen verfeindeten Firmen Docker und CoreOS an der Stelle jetzt, die ja um die beste Lösung wettstreiten sozusagen, sich da mal zusammensetzen und sich auf eine Sache einigen.
Ja, ich meine, im Endeffekt hast du dann halt da auch einen validen Wettstreit, weil die Leute können halt dann potenziell, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wie einfach das in der Praxis sein wird, aber potenziell kannst du halt auch jederzeit dann wechseln. Das heißt, die sind vielleicht auch angehalten, dann irgendwie ihre Lösungen cool zu bauen und ständig weiterzuentwickeln und so weiter. Also
und sich nicht proprietär einfach Vendor-Login ums Format zu streiten, weil du die Leute nur darüber hältst, dass du sie einmal erwischt hast, sozusagen.
Also ich bin mir jetzt ein
guter Grund.
Ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher. Es gibt ja da auch bei so in Anführungszeichen richtigen Virtualisierungslösungen gibt's ja da auch so einen. Ich weiß nicht, Ingo, du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Mir ist der Name dieses Formats. Also es gab da auch mal so einen Standard, was man so in VMware oder in VirtualBox oder sowas einspielen kann.
Nein, da hast du
VMDK oder sowas oder ist das wieder was Proprietäres?
Ich weiß. Nee, es sind alles eigene Formate. Also jede Virtualisierungslösung hat da ihr eigenes. Die meisten können aber das jeweils andere lesen.
Okay. Also dann haben die das einfach nur adaptiert, aber haben sich nicht auf einen gemeinsamen Standard
geeinigt. Nee, da gibt's keinen gemeinsamen.
Nee, ich dachte, ich habe da was irgendwie.
Also nicht, dass ich wüsste, dass es da was eigenes gibt. Nee, VMware hat sein eigenes, VirtualBox hat sein eigenes. KVM, sprich QEMU, hat da seine eigenen Lösungen.
Jetzt gibt es halt noch einen Standard mehr, ist doch voll praktisch.
Ja.
Der alle Standards vereint. Oh, warte, jetzt haben wir einen Standard mehr.
Naja, ich meine, VMDK ist open. Also ich habe VMDK sowohl Support in VirtualBox als auch in VMware gesehen. Also, naja, egal.
Ja, also es gibt dieses Open Virtualization Format, was ich auch mal die Wikipedia-Seite verlinken kann. Müsste ich mir jetzt genauer durchlesen. Ja, ich habe da was im Kopf, dass es das gibt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das irgendwie ein gepflegter Standard ist oder ob das einfach nur so unterstützen wir mal vielleicht.
Also hier steht, VMDK is now an open format.
Okay.
Also vorher war es halt mal ein geschlossenes von VMware. Irgendwann haben sie es mal geöffnet, aber es ist halt immer noch.
Es ist eins der Formate, das von diesem Open Virtualization Format unterstützt wird. Also eines der Formate für Festplatten.
Ja, so. Also für virtuelle Festplatten kleiner Maschinen. Also da ist nicht die eigentliche Konfiguration mit dabei, sondern das ist nur so das Layout. Wie sind denn die Bits von deiner virtuellen Maschine auf einer Festplatte, auf einem Dateisystem angelegt?
Aber nicht, was für eine emulierte oder ja virtualisierte Hardware du außenrum hast.
Genau.
Okay.
Ja, sonst noch irgendwelche Kommentare dazu? Also ich finde es, glaube ich, ganz gut, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich...
Also ich kann dazu einfach überhaupt noch gar nichts sagen, weil dann einfach noch überhaupt nichts ist.
Ja.
Ja, außer, dass es nett ist, dass die sich jetzt mal zusammengesetzt haben und sich auf ein Format einigen und sich dann halt um andere technische Aspekte wettstreiten, statt Vendor-Login-mäßig um dieses Format.
Also
dieses
wie gesagt,
Format.
Zu solchen Sachen fällt mir auch immer nur der XKCD dazu ein.
Ja, dann so, packe ich doch dazu.
Ja,
der obligatorische XKCD kann auf jeden Fall dazu. Ich habe die Nummer nicht im Kopf, aber ich weiß, was du meinst.
Gut.
Formats. Standards, sorry. Standards, genau. 927 übrigens.
Dann kommen wir jetzt zu Echo Chamber JS.
Ja, die Echo Chamber JS, das ist eigentlich keine News, das ist eigentlich ein Projekt, was es auf GitHub gibt, was so ein JavaScript-Dings ist, aber ich fand...
Moment, es gibt ein Projekt auf GitHub?
Yeah. Ja, aber ich fand das... Ich,
mit JavaScript.
Also ich fand das ziemlich genial und darum habe ich das einfach mal mit reingenommen. Ich weiß nicht, vielleicht findet ihr es nicht
was,
so...
Was bietet das denn? Das ist einfach ein Kommentar-Dingsi für dein Blog?
Ja, genau. Das ist ein Kommentar,
aber komplett in JavaScript.
Ja, also das ist quasi eine JavaScript-Lösung, um Kommentare in deinen Blog zu embedden. Das Coole ist, die Prämisse dieses Projekts ist, Leute können auf deinem Blog kommentieren und sehen dann da ihre Kommentare und die fühlen sich dann engaged mit deiner Seite. So.
Aber ist alles Local Storage.
Ja, genau, aber die kompletten Kommentare, die werden quasi nur lokal in dem Browser, der Kommentierer quasi gespeichert und sie denken, sie hätten kommentiert, aber in Wirklichkeit gibt's halt gar keine Kommentare.
Boah, Feature Request. Ich wünsche mir dann so noch so eine simulierte Moderatorfunktion.
Genau. Your post is pending for moderation.
Ja, genau. Und dann 5 Minuten später so random. Angenommen, abgelehnt.
Kannst du mal versuchen.
Oh Mann,
ja. Wie gut. Ja, was ich auch irgendwie dann durch Zufall von einem Bekannten erfahren habe, ist, dass es sowas Ähnliches auch mal, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber auf Reddit gab, nämlich den Shadowban. Da konnte man Leute bannen und die haben aber nicht gemerkt, dass sie gebannt sind, sondern niemand anders hat einfach ihre Post gesehen, nur sie selbst. Schön. Was auch interessant ist, aber ja.
Interessante
Technik.
Ich kenne das als Ghost Band aus dem, weiß gar nicht, es gibt ein paar Social Media Seiten, die sowas quasi haben. Ich glaube auch Hacker News hatte sowas, wo du quasi, du konntest geghost banned werden und dann hast du quasi, ja, du konntest halt Kommentare schreiben, aber keiner hat die gesehen außer dir.
Ja, genau sowas ist das. Nur, dass es halt hier nicht mal Serverlast auf deiner Seite verursacht oder so, dass du da irgendwie Infrastruktur bereitstellen musst, sondern es kann eine komplett statische Webseite sein und die Kommentare, die finden quasi nur im Browser deiner User statt. Also ich glaube, das ist eher so ein Kunstprojekt, aber ich find's irgendwie lustig.
Ja, so ein Trollprojekt.
Ja, auch, aber awesome. Also es gibt ja halt auch einfach viele Stellen im Internet, wo du halt einfach keine Kommentare lesen willst und ich glaube, für sowas wäre das dann auch wirklich...
Zum Beispiel YouTube.
Ja, zum Beispiel.
Für YouTube wäre es einfach die beste Sache, so lololololol und keiner kann es sehen.
Ja, oder einfach bei so prinzipiell so Themen, wo sich dann Leute irgendwie... Ich glaube, das wär gut für den Weltfrieden, dass die einfach nur ihre eigenen Rant-Posts sehen würden und nicht irgendwie...
Also Tech-Podcasts.
Ja, zum Beispiel. Naja, ich weiß es nicht. Unsere Kommentare halten sich ja meistens. Die besten
Kommentare.
Und ich glaube, wir müssen da auch kaum moderieren. Also so schlimm ist es dann bei uns nicht. Wir kriegen meistens nur irgendwie Feedback oder Leute beschweren sich, dass das Audio kaputt ist, was dann auch gerechtfertigt ist.
Meistens.
Meistens, ja. So, ja.
Ja, doch, fand ich auf jeden Fall super, wo ich es auch.
Okay.
Gut, kann ich makabre Witze machen?
Nee, kannst du nicht eigentlich.
Nee. Warum nicht?
Wegen Flash?
So gut. Ja, ja, genau.
Also ich könnte da, okay.
Ja, okay, das
hättest du dazu sagen müssen.
Du musst auch bei sagen, Flash. Über wen, ja.
Ja,
ja, ja. Ja. Flash, naja, eigentlich geht's um Steve Jobs, weil...
Oh, nee, das ist nicht in Ordnung.
Der hat es...
Das hatten wir schon
vorher. Der ist schon tot, bevor er es geschafft hat, Flash abzuschießen. Deswegen versucht es jetzt jemand anders.
Genau. So ungefähr. Also ich habe da auch übrigens einen Comic verlinkt, wo dann so Steve Jobs Flash hier einem im Knüppel gibt.
Ja. Also, würde er noch leben, hätte es wahrscheinlich schon geschafft, Flash zum Sterben zu bringen. Aber er ist leider zu früh.
Ach so, meintest du das?
Ja, sein Ableben war leider zu früh, deswegen plagen wir uns leider immer noch damit rum. Und nachdem wir ja in letzter Zeit so viele, durch diese ganze Hacking-Team-Geschichte so viele neue Zero Days gefunden haben in Flash und es immer noch kaputt ist und es wahrscheinlich auch nie zu reparieren gehen wird, wäre es ja eigentlich cool, wenn es mal weggeht. Und jetzt ist der Facebook CSO. Was ist denn ein CSO?
Chief Security CSO, Chief Security Officer.
Genau, der Security.
Aber
okay.
Ja.
Den muss ich keiner kennen, aber cool, der ist auch dagegen.
Anscheinend hat Flash gerade OpenSSL abgelöst in der.
Das muss man mal hinkriegen.
Wie viele Zero Days pro Woche wir hinkriegen.
Und was macht ihr?
Ja, Ingo strömt sich ein.
Strom daran zu und das ist hat gerade ziemlich geblitzt und gedonnert.
Ingo auf AC/DC.
Ich glaube, das ist gut.
Ja, stimmt.
Rock'n'Roll, Ingo. Rock'n'Roll. Ja, also der neue Chief Security Officer von Facebook. Wer ist denn das?
Keine Ahnung.
Alex Stamos. Wer auch immer. Okay.
Genau.
Der hat gesagt, dass es mal Zeit wird, dass Flash, dass Adobe das End-of-Life-Date von Flash ankündigt und für denselben Tag die Browserhersteller auf Killbits.
Genau, also quasi, dass man halt so einen Tag definiert in der näheren Zukunft, wo man dann halt Flash komplett abschaltet. So.
Und hat mit dem IE6 auch super funktioniert.
Ja.
IE6 direkt abschalten.
Ja.
Killbit.
Ja. Also wäre gut, weil irgendwie keiner mag Flash und ich glaube, der letzte Use Case für Flash war für lange Zeit irgendwie dann noch Facebook, wo irgendwelche Videos so standardmäßig mit Flash abgespielt wurden. Ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr der Fall, oder?
Facebook?
Ja.
Großes Fragezeichen auf meinem Kopf.
Also ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube.
Der müsste es ja wissen, der Chief Security Officer da. Ja.
Also auf jeden Fall halten wir fest, jeder hasst Flash und es wäre gut, wenn es mal weg wäre. So komplett. Okay. Und ich meine, Adobe kann ja dann auch mal Geld mit Authoring-Tools für HTML5 verdienen. Ich meine, die verdienen ja kein Geld mit dem Flash als Format, sondern mit ihren Authoring-Tools. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch kein großes Wachstum mehr in der Branche.
Nö. Okay. Nö.
Also, ja.
Kann man einfach wegmachen.
Aber, es ist
die ganzen Flash-Games.
Ja.
Kann man alles so schön mit Canvas und
Java. Auf jeden Fall. Ja,
dann kommen
einfach neue Games und die sind viel cooler. Weil die
du musst
sind
das
dann
als Chance begreifen. Ja,
als ganzen, Chance für was?
Naja, die ganzen Flash-Game-Programmierer, die können jetzt was Neues machen. Die können jetzt JavaScript-Games machen.
Ja.
Ja, die haben alle wieder Arbeit.
Ja, und vor allem, also ActionScript ist ja auch
so eine Art Abwrackprämie.
Abwrackprämie.
Ja. ActionScript ist ja JavaScript. Also
ich glaube, ActionScript hat auch so Type-Deklarationen und solche Geschichten, die JavaScript nicht hat. Also ich glaube, wenn du so richtig alle Features von ActionScript ausnutzt, dann ist es kein valides JavaScript mehr.
Okay. Interessant an der Sache ist ja unter anderem, also das hat der Facebook CSO so gesagt und dann gab es irgendwie eine Reihe neuer Flash Zero Days. Also Zero Days zwei.
Also innerhalb von wenigen Tagen, muss man dazu sagen.
Aber
vom Hacking Team. Mhm. Das Hacking Team hackt Dinge.
Ja. Also sie haben diese Zero Days tatsächlich nicht selber gefunden, sondern eingekauft.
Ach echt?
Kann man mal dazu sagen.
Oh nee.
Ja, von einem Russen, toll. Der die für, ich glaube,
von Kaspersky.
Ich weiß gar nicht, wie viel 10.000 die verkauft wurden, aber es
vom Herrn Kaspersky.
Es war relativ viel Geld.
Okay, geschenkt.
Quasi geschenkt.
Also ich meine, das Hacking-Team, das da moralisch und so auch nicht alles so 100% integer ist, ich glaube, das braucht jetzt keiner mehr erklärt werden.
Schade, dass sie die nicht von McAfee gekauft haben.
Wir haben schon lange keinen McAfee der Woche mehr gehabt.
Ja, deswegen.
Ist tot, oder?
Und interessant ist an der Sache, dann hat
sich hinter einem Baum immer
hat
noch.
Sich aufgrund dieser neuen Zero Days kurzfristig danach oder relativ zeitnah Mozilla dafür entschieden, im Firefox den Flash Player den Stecker zu ziehen, den nämlich richtig remote zu killen.
Und das ist verrückt.
Das ist auf, ich habe den Link bewusst rausgesucht, das ist sogar auf tagesschau.de.
Oh.
Weil das betrifft ja viele deutsche Internetsurfer und Surferinnen. Entschuldigung, Internetsurfer und Innen.
Innen und Außen.
Und das ist tatsächlich das was ich gerade noch dazu sagen wollte zu dem Thema, wer hat es vorher gesagt, Felix oder so, jeder hasst Flash oder Ingo hat es gesagt, keine Ahnung.
Jeder hasst
Flash, hätte aber ich auch gesagt, was noch mehr Leute noch mehr hassen, ist Veränderungen. Weil das ist jetzt zwar an sich korrekt, der Move, also das wäre schon lange überfällig. Aber da wurden jetzt so einer ganzen Reihe von Menschen remote das Internet-Surf-Verhalten verändert in ihrem...
Du meinst, sie wurden befreit, indem sie keine Flash-Werbung mehr sehen? Huhu!
Geil. Ja gut, du nimmst auch, denen halt damit auch Features weg. Dinge, diese... Die, Ach,
und
Dinge,
da steht jetzt halt auf einmal, das geht nicht mehr.
Genau.
Und dann rufen diese Leute bei den ihnen Angetrauten, also durch Geburt Angetrauten an. Ich bin jetzt nicht persönlich bei mir, aber in naher Bekanntschaft. Und dann musst du ihnen erstmal wieder erklären, so, ja, das ist nicht doof von dem Browser. Nee, das heißt nicht, der Browser kann jetzt auf einmal nicht mehr das gleiche wie vorher. Nein, das heißt es nicht. Nein, das war anders. Unsicher. Ja, warum machen die sowas überhaupt erst, wenn es unsicher ist?
Das ist meine gute Frage.
Weil ihr alle eure Flash-Games spielen wolltet damals.
Ja, oder
weil ihr alle YouTube haben wolltet. Ja?
Aber so. YouTube-Videos gehen ja mittlerweile ohne.
Ja, schon. Aber damals nicht.
Aber vielleicht hilft es ja auch, um solche Webseiten, die nur mit Flash funktionieren, einfach davon wegzubringen.
Sowas gibt's noch?
Pandora zum Beispiel, die Free-Version, die scheiß Ärsche.
Okay. Ja, aber das, ich weiß nicht, hätte man vielleicht vorher ankündigen können, so, hey, dir,
das versteht doch genauso wenig.
Ja. Dir Parent Admins.
Faxen.
Nee, also ich glaube, das ist
Nein, ich meine doch nicht den Usern, sondern so den denen, die da für ihre Eltern und so die Rechner verwalten, denen das mal so ein Warning vorher zu schicken, so hey, so,
genau.
Auf euch kommt bald Arbeit zu.
Ja gut, aber das, sie haben es ja getwittert und es war auf tagesschau.de.
Ja, ich glaube, das heißt, deswegen du warst dann war gewarnt. Es auch auf tagesschau.de, um die Leute zu erreichen, die vielleicht ansonsten diese...
Die sonst ihre Angetrauten angerufen hätten.
Ja.
Ich find's.
Aber wenn sie es dann auf Tagesschau gesehen haben, so meinen sie so... Och, na dann.
Dann stimmt's.
Wenn's in der Tagesschau kam,
ja.
Dann muss es stimmen.
Ja, nee, ja. Also ich meine, das Ding ist halt, das ist eine valide Frage. Ich meine, was wiegt da halt höher, dass die Leute irgendwie produktiv sein können und ihre Geschichten, die sie bis jetzt gemacht haben, weiterhin ausführen können oder dass sie halt irgendwie vor Exploits sicher sind. Und ich würde jetzt persönlich sagen, mir wäre es lieber, wenn ich auf Features verzichten muss und dafür irgendwie nicht Gefahr laufe, dass mein Rechner weggeownt wird. Andere Leute sehen das vielleicht anders oder sind gar nicht in der Lage, diese Gefahr irgendwie zu erkennen oder zu einzuschätzen und ja, das ist schwierig.
Ja. Ja. Wie wäre es, wenn wir dieses ganze Internet einfach abschaffen? Ja.
Abschalten.
Einfach wieder nur E-Postbrief verschicken.
Und einfach jeder nur noch lokal ist und die Viren sich höchstens über Disketten verbreiten, dann geht das viel langsamer.
Das stimmt.
Okay. Aber dann haben wir kein Internet mehr und dann können wir nicht mehr senden und dann haben wir irgendwie, stimmt. Also ich weiß nicht, ich wäre dann wahrscheinlich arbeitslos.
Aber na, wie wär's mit privilegiertem Internet? Wer macht erst so einen Führerschein und nur dann darf man rein?
Web.de-Internet-Führerschein, das haben sie früher schon probiert. Nee, wenn dann zwei Klassen Internet.
Ja, einmal für die coolen Leute.
Die coolen Leute, die extra zahlen, die kriegen keinen Flash mehr. Alle anderen müssen nur Flash.
Genau, alles muss nur über Flash gehen. Und dann müssen sie gehackt werden die ganze
ja,
Zeit.
Nein,
keine Website funktioniert.
Nein, genau, die einfach nicht können, die dürfen nur Portalseiten benutzen.
Ja, Browserweite direkt.
Nur noch T-Online und AOL
und
so.
Und Gulli News, bam. So ist es nämlich.
Weißt du, die kriegen einfach nicht das reine Internet, die kriegen nur so einen abgegrenzten Raum, wo einfach alles safe ist und nur die Großen dürfen ins richtige Internet, die dürfen halt weit rausschwimmen sozusagen.
Okay. Ja. Also du meinst quasi Netzneutralität abschaffen?
Ja.
Nein.
Doch. Das hast du gerade gesagt.
Zum Schutze durch Flash.
Nein. Die richtig, die am richtigen Internet hängen, die halt ausgebildet sind dafür, die dürfen auch alles machen. Nur die
Profi-Internet.
Ja.
Genau. Dann vergibt die Telekom den Internetführerschein. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Den bekommst du dann mit deinem T-Online super duper Spar-Obo dazu und wenn du das nicht zahlst, dann nein.
Ja, ich meine, auf die Straße darf ja auch nicht jeder, das ist ja auch gefährlich.
Ja, das ist furchtbar. Also, ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn jeder auf die Straße könnte?
Auf die Straße darf jeder.
Ja, echt.
Nur nicht mit vier Rädern drunter.
Na, hier siehst du, also darf auch nicht jeder mit einem Browser, mit einem x-beliebigen Browser surfen. Die dürfen zwar ins Internet, aber dürfen
nur den langsamen, den Tor-Browser.
Achtung, jetzt kommt den Volksbrowser, der wird dann von der Bild und der Telekom zusammen entwickelt.
Und dann kommt auf den LCDs, weil die sind ja, bist nur noch rebranded dann.
So wird's kommen.
Ja. Nee, ich glaube, das ist einfach keine gute Idee.
Eine gute Idee ist schon, aber der Zug ist abgefahren.
Nee, ich glaube auch nicht, dass es eine gute Idee ist. Es hat noch nie jemandem geholfen, einfach wahllos Leute auszugrenzen.
Ich glaube, das hat sich damals WAP genannt. Weil da hattest du auch wirklich nichts.
Ja, wahrscheinlich.
Du konntest es nur mit deinem Handybrowser.
Ja, und da war es halt technisch bedingt und nicht irgendwie sozial.
Ja. Okay.
Ja gut, nee,
haben wir die Flash-Diskussion gut genug?
Also keiner mag Flash und wir sind froh, wenn es irgendwann weg ist, aber man muss halt vielleicht auch an die Leute denken, die noch irgendwelche Webseiten oder Webanwendungen benutzen, die halt Flash voraussetzen und ansonsten vielleicht nicht mehr, was weiß ich, ihre Rechnung schreiben können oder so. Also ist
zum Beispiel von damals die Biber-Bumsebiene. Ja, die gab's damals nur als Flash.
Nee, ich meine, es gibt ja auch tatsächlich Anwendungen, die...
Ja, es gibt tatsächlich auch noch wirkliche Anwendungen.
Nee, es gibt ja tatsächlich auch Anwendungen, die Leute produktiv in ihrem Geschäftsleben oder wo auch immer benutzen, die irgendwann mal vor Jahrhunderten, also in Internetdekaden, in Flash geschrieben wurden und wo es den Entwickler vielleicht gar nicht mehr gibt oder sowas. Die Leute wollen ja trotzdem weiterhin ihre Anwendung benutzen.
Ja, ja, können sie ja auch.
Da kannst du die ganzen Flash-Spieleentwickler für hernehmen.
Das ist halt immer, ja klar, die Frage ist nach der Bevormundung, aber ich meine, wenn Microsoft plötzlich allen Windows 10 installiert demnächst, ist es ja genau dasselbe. Die Leute müssen auch umlernen. Ja. Und da müssten sie jetzt auch mal umlernen, zwei Klicks zu machen, dass sie wieder Flash, wenn sie sicher sind, dass sie das wollen, wieder aktivieren.
Ja. Krass.
Also ich meine, blöd, ja, Bevormundung ist, ich bin ja auch dagegen, aber
ja, also,
wir haben uns dahin entwickelt.
Ja,
und,
also im Zweifelsfall ist es halt auch so, dass man ein soziales Problem, dass Leute nicht verstehen, dass ihr Computer gefährdet ist, auch nicht mit technischen Mitteln lösen kann, weil die Leute gehen dann halt im Zweifelsfall den Weg des geringsten Widerstands und benutzen dann halt den Internet Explorer. Ja.
Bam.
Und also ich meine, solange das nicht alle Browserhersteller machen, ist, glaube ich, das auch nicht so ganz einfach.
Also, na gut, also ich meine, in macOS hast du auch nicht mehr die Chance, also wenn du macOS benutzt, hast du auch das Problem,
ja, dann sagt,
es auch komplett global deaktiviert.
Nee, dann sagt aber dein, wenn du da irgendwie eine Webseite ansurfst und dann draufklickst, dann sagt dein Betriebssystem, oh, du kannst es hier nachinstallieren, klick doch mal und dann, also das ist schon relativ einfach integriert. Das wird nicht mehr mit dem Betriebssystem ausgeliefert, aber du kannst es...
Nee, habe ich nicht jetzt gerade gelesen, dass die alten Versionen auch alle deaktiviert sind?
Ja, aber alte Versionen, aber nicht global. Und für alte Versionen wird es immer ein Update geben. Das ist der Unterschied.
Chrome hat also mich übrigens vorhin auch irgendwo darauf hingewiesen, dass Flash gerade deaktiviert ist. Aber das ist bei mir der Standardzustand, deswegen.
Das ist auch gut so. Das kann man zum Glück bei Chrome auch sehr einfach.
Ja, also du kannst halt auch einfach sagen, hier rechtsklick und jetzt run this Plugin und dann ist gut.
Wenn man das will.
Ja.
Ja, und im Chat wird halt auch angesprochen, dass diese die Umgehung in Form von du kannst jetzt hier mal draufklicken und dann sagen, lass trotzdem laufen, ist halt ja auch bringt irgendwie halt bringt halt auch nicht viel.
Weil, also das ist nämlich genau der Punkt. Diese User, von denen wir da reden, die haben ein massives Problem, also die haben völlig random massive Probleme mit irgendwelchen Dingen, die funktionieren. Aber dass sie fünfmal an dieser Stelle klicken können, damit sie wieder ihren YouTube-Film oder irgendwas jetzt in Flash sehen können, daran gewöhnen die sich schnell.
Ja.
Das lernen die so schnell, das raffst du gar nicht. Aber dass irgendwelche Dinge anderweitig sinnvoll sind, wie das sich zum Beispiel einen gescheiten Browser zulegen oder so, oder sich
ja, das Problem ist halt,
das ist zu aufwendig.
Ja, also das Problem ist halt auch, dass man das irgendwie sinnvoll kommuniziert bekommen muss, sodass diese Leute das dann auch nachvollziehen können. Und ich glaube, da ist halt auch so ein, also ich glaube, von Leuten wie uns, die da technisch versiert sind und das alles durchblicken, ist da halt auch schnell so ein von oben herab, macht es mal und ist doch scheißegal, wenn deine Sachen, die du bis jetzt benutzt hast, nicht mehr funktionieren. Aber ich glaube, es ist halt auch irgendwie an den Leuten, die das technisch durchblicken, da mal ein bisschen für die andere Seite Empathie zu zeigen und vielleicht auch mal...
Empathie. Ja. Anderes Beispiel, oder um mal zu auf den Level zu gehen, zu verstehen, auf welchem Level wir da sind. E10.
Ja.
Ist so ein ähnliches Ding. E10 vor, was weiß ich, bald 5 oder 10 Jahren oder so eingeführt. Ein riesen Informationsdilemma. Heute noch kleben an Zapfsäulen Aufkleber mit: Verträgt ihr Fahrzeug E10? Wissen Sie es nicht? Lu und La. So, mit einem ähnlichen Aufklärungsstand werden wir bei Flash bald zu kämpfen haben. Das kriegst du den Leuten nicht beigebogen. Und wenn dann nur über Jahre und Jahre und Jahre. Na, E10 ist hier Superkraftstoff mit mehr Ethanol. Mit mehr Bioethanol. Da gibt's
ein Problem.
Naja, nicht jeder Motor verträgt das. Und da lief damals irgendwie schon eine jahrelange Kampagne mit: alle Fahrzeuge, die seit X produziert wurden, sollten das eigentlich können und lalala.
Ja.
Aber die Leute stehen halt trotzdem an der Zapfsäule und stellen sich dumm an, oder dann passieren irgendwie 1-2 Sachen und dann schreibt irgendeine Bildzeitung drüber, dass es da scheiße ist und schon hast du wieder den klassischen Informationsmissstand, Chaos, und es nichts mehr funktioniert und das Ende vom Lied war, was war das Ende vom Lied? Wir haben wieder super, das kostet weniger als das E10 und der Preis ist doch normales, also normal, meistens kostet super doch weniger.
Nein.
Ist egal, ich tanke Diesel. Dann kostet ein Cent mehr oder wie auch immer.
Ja, es sind immer 2 Cent mehr, ja.
Okay, geschenkt. Aber die Leute kaufen jetzt halt wieder ihr Super, weil E10 kauft kein Schwein. Also ich kenne niemanden, der
E10 ist ja auch ökologisch nicht besser. Wenn es besser wäre,
ja,
dann...
Ja, so, aber...
Außerdem ist es normales Benzin E5 quasi.
Ja.
In dem normalen ist 5% drin und in dem anderen ist 10% drin.
Ja, das sind ja aber Details, die für uns Nerds interessant sind. Aber für den normalen User scheißegal. Der sagt, ich nehme das, womit mein Auto fährt. Und ich nehme das, womit ich seit 20 Jahren mit, ja, nee, da sind sie nicht so, sondern da sagen sie eher so, ja, das, womit mein Auto seit 20 Jahren fährt. Und genauso ist es mit dem Internet.
Geht ja nicht, weil Benzin gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch Super.
Ja, ich meine, das ist halt immer das Problem, dass...
Bingo!
Matt verrückt machen, der hat heute nicht
Haare gut... spalten für 300.
Ja, ja. Vor allem der Matt hat heute nicht genug gegessen, nicht genug geschlafen. Hm. Den jetzt fertig zu machen, ist eigentlich
fies.
Bingo,
das ist nicht nett.
Nee, es ist fies, habe ich ja gesagt.
Ja, also ich meine, das Problem ist halt, da wird jetzt da eine Technologie, die jahrelang in Benutzung war, soll jetzt so langsam stillgelegt werden und sei es auch nur, irgendwelche Leute können nicht mehr die Speisekarte ihres Lieblingsrestaurants lesen, weil die Webseite seit 10 Jahren
ja,
nicht
gut,
mehr abgedatet wurde.
Aber das geht ja schon, seitdem es die iPhones gibt, nicht mehr richtig.
Richtig.
Also ich meine,
da kann man schon.
Flash ist tot auf Raten, ja. Das okay. Lebt jetzt noch 3 Jahre länger, aber ist halt so. Also Seiten, die nur noch mit Flash funktionieren, Spiele, die nur noch mit Flash funktionieren, kannst du ja mobil sowieso nicht mehr benutzen. Von dem her erledigt sich das irgendwann.
Ja, da hast du schon recht. Vielleicht waren die Mobilgeräte auch vielleicht auch der Fuß in der Tür, den man gebraucht hat, um diese Metapher noch weiter auszuweiten, den Hebel anzusetzen. Egal.
Um endlich mal eine kritische Masse an Geräten zu haben, die kein Flash unterstützt, je unterstützt haben oder je unterstützt werden. Unterstützen werden so und die Leute merken, es geht auch ohne.
Als Computer, oder? Ich weiß nicht, wie ist denn das gerade?
Ich glaube schon. Also Smartphones gibt es, glaube ich, schon mehr als Computer.
Ja, dann ist ja.
Nehme ich an. Also ich habe jetzt keine
Zahlen
vorliegen, aber ich würde sagen,
also
sind mehr.
Also es gibt zumindest, Google hat ja letztens irgendwie gesagt, dass es ein paar Länder gibt, wo sie schon mehr Suchanfragen mobil abarbeiten als an Rechnern, also als an stationären oder Laptops, wie auch immer. Also dass sie mehr mobile Suchanfragen haben als andere in ein paar Ländern. Also es geht in die Richtung, sagen wir so. Wundert mich jetzt auch nicht, ja. Also, wie oft man mal unterwegs ist und schnell mal irgendwas auf dem Handy sucht. Von daher.
Laut dieser Stat-Counter, laut diesem Graphen ist es seit 2012 ungefähr so, dass mehr Mobile-Anfragen ankommen. Aber keine Ahnung, Stat-Counter ist ja auch wieder so eine obskure Seite, die jetzt nicht wirklich...
Gut, kommen wir nochmal zu dieses Flash-Problem. Können wir jetzt nicht lösen, ja. Ich glaube, die Argumente haben wir jetzt ausgetauscht. So richtig zufrieden ist man mit nix, ja. Lässt man sich jetzt bevormunden oder nicht? Ist also eigentlich die Debatte und nicht, ob Flash nicht irgendwann tot ist oder nicht. Und von dem her, denke ich mal, können wir da jetzt nix. Es gibt für beide Seiten gute Argumente, zu sagen,
dass man es jetzt nicht mehr braucht.
Ja, nein, dass Mozilla an der Stelle richtig gehandelt hat oder eben nicht. Bei mir schlagen da auch zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite finde ich's richtig, dass sie den Weg gehen, weil sie so mehr Sicherheit schaffen. Auf der anderen Seite, ja, persönlich will ich halt auch nicht bevormundet werden. Ich habe zwar auch Flash deaktiviert, aber wenn man das jetzt auf andere Bereiche ausdehnt, will ich auch nicht, dass irgendwelche Funktionen jetzt remote abgeschaltet werden. Ist schwierig, okay. Aber mehr können wir dazu, glaube ich, nicht sagen. Das waren alle Argumente und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter. Kommen wir zu UEFI-Lücke, die auch durch das Hacking-Team benutzt wurde. Ich habe ja gerade gelernt, dass sie die gar nicht selber gefunden haben, sondern nur alle gekauft haben bei McAfee, der hinterm Busch wohnt noch irgendwo, der mobil wahrscheinlich einfach Zero Days exploited
mit seiner AK-47 exploitet der Zero Days.
Und mit den Nutten und dem Koks, das er hat.
Genau, die ganzen Nutten hacken für ihn einfach. Hey.
UEFI-Lücke gibt's scheinbar.
Also UEFI-Lücke gibt's schon länger. Wir hatten schon ein paar Mal, glaube ich, sogar drüber geredet.
Ja, kann ich kurz noch einhaken? Also wir hatten ja schon, glaube ich, ganz am Anfang mal irgendwann vorhergesagt, dass UEFI zwar, oder EFI allgemein, zwar nett ist, aber
keiner braucht.
Extrem viel schwieriger und deswegen komplexer und deswegen auch sehr wahrscheinlich viel, viel mehr Lücken hat und es solche UEFI Rootkits, wie es jetzt auch das Hacking-Team verwendet, sehr wahrscheinlich sind und jetzt haben wir hier ein Beispiel.
Genau, also wir hatten, glaube ich, auch schon ein paar Mal darüber geredet, dass sie auf verschiedenen Konferenzen immer angesprochen wird, ja, das geht und man kann dann alles hacken und dein Computer ist nicht mehr sicher, weil du ihn nicht mehr neu installieren kannst und dann funktioniert wieder alles. Und in dem Fall hat das Hacking-Team wohl auch UEFI Rootkit benutzt und zwar also effektiv im Einsatz gegen bestimmte Leute, die quasi ausgehorcht werden sollten. In dem Fall wurde keine UEFI-Lücke selber ausgenutzt, sondern quasi das UEFI wurde so geupdatet, wie es vorgesehen wurde, nur halt mit anderer Software.
Okay.
Ja.
Mhm.
Und in dem Fall hat das Rootkit einen NTFS-Treiber dabei gehabt. Das hat beim Anfang, beim Booten von der Festplatte geschaut, ist eine bestimmte Datei vorhanden auf dem Filesystem. Wenn nicht, schreibt die halt neu hin. Das war dann quasi ein Trojaner. Und wenn dann das OS gebootet hat, hat es halt diese Datei ausgeführt.
Genau, also selbst wenn ich Windows neu installiert habe, habe ich immer wieder den Trojaner drauf.
Genau, das ist fies. Immer wieder. Mhm. Und es hat dann, es hat das in die Registry mit reingeschrieben und damit wurde es quasi mal anfangen ausgeführt. Und das ist eine krasse Sache, weil vorher haben wir immer nur davon geredet, dass es theoretisch benutzbar ist und dass es theoretisch möglich ist, aber das jetzt auch wirklich im Einsatz zu sehen, ist schon ein bisschen beängstigend, muss man ja sagen. Aber man sieht halt auch, wie beschissen es eigentlich ist, ja. Zum Beispiel, es schreibt immer den gleichen Trojaner und es ist eigentlich auch einer der bekanntesten. Das heißt, dass der auch von einem Antivirus erkannt wird. Es kann nur NTFS und es kann nur ein paar Laptops, aber so von der Grundidee quasi funktioniert es ja überall.
Genau. Ja, ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie man sich gegen sowas irgendwie schützen könnte, wäre die Firmware für das UEFI zu signieren und ansonsten auch gar nichts irgendwie einzuspielen. Und
genau, also es gibt ein paar Sachen, die man...
Ja, aber dein Windows ist immer in der Lage, das UEFI zu updaten.
Nee, nicht wirklich.
Wie, nicht wirklich? Also bei den Standard-Laptops...
Also ich meine hier nur, theoretisch, Windows, um sich gegen sowas zu schützen, müsste es quasi einen Check geben, der hardwaremäßig schon prüft, ob das irgendwie richtig signiert ist oder nicht.
Gab es da nicht mal das Trusted-Plattform-Module von Microsoft?
Ja, genau. Und da hast du halt wieder dann das Problem, plötzlich hast du dann halt einen Haufen Hersteller, die dir vorschreiben können, was du auf deinem Computer installieren darfst oder nicht. Da haben wir auch wieder das Thema.
Auch nicht haben, ja.
Ja, aber ich meine, so zur Zeit, also ich weiß es nicht, aber ich denke, Windows kann immer in dein UEFI reinschreiben. Du hast nicht die Möglichkeit, das irgendwie so abzusichern, dass es nicht geht, oder?
Es gibt wohl UEFI Secure Flash und wenn du dein UEFI Passwort setzt, ist das wohl auch nochmal eine Sache, die dann theoretisch gegen solche Sachen hilft, also gegen einfaches Updaten.
Weil Microsoft muss ja auch irgendwelche Keys reinschreiben dürfen in dein UEFI mit wegen diesem Secure-Boot-Geschichten und so. Mhm. Kann Microsoft da ja irgendwie eine Blacklist anlegen oder pflegen, die mit Windows-Updates reingepumpt wird? Und ich wüsste nicht, ob du jetzt die Möglichkeit wirklich hast, dein UEFI so abzudichten, dass Microsoft in Anführungsstrichen da nicht mehr reinschreiben darf. Und solange das der Fall ist, dass das Betriebssystem dort immer die Macht drüber hat, wirst du das Problem auch nicht lösen können.
Ja. Also es gibt wohl UEFI Secure Flash, ich muss mal kurz rausholen, was das genau ist, aber das soll wohl helfen und die ganzen Webseiten sagen, dass du das so hernehmen kannst. Aber was das genau ist und wie das hilft, müsste ich jetzt mal nachschauen.
Aber wie gesagt, zurzeit ist es so, Microsoft kann ein Windows Update ausliefern und damit das UEFI der Rechner beschreiben und halt gerade diese Blacklist und sowas pflegen.
Ja.
Von dem her wüsste ich nicht, wie du dagegen davor gehen kannst. Also hast du eigentlich deinen Rechner eh schon mal die Gewalt über deinen Rechner abgegeben. Aber demnächst kann Linux das auch.
Also dann passt.
Ja, ich habe gelesen, im neuen Linux-Kernel soll es auch die Möglichkeit geben, UEFI-Updates zu machen. Direkt von Linux aus. Mhm. Von daher wird alles gut, glaube ich.
Ja, wird nur besser quasi. Mhm.
Auf jeden Fall.
Ja wieder fixen, wenn es kaputt gegangen ist.
Ja, oder so. Genau. Du musst dann mal das eine booten, mal das andere booten und gucken, jeder schreibt dann was in dein UEFI rein, da wird alles viel besser.
Okay, also ich verlinke hier mal UEFI Secure Flash, aber das funktioniert auch wieder so, dass es quasi digital signiert ist. Dein UEFI Update, aber wenn du quasi digital signieren darfst, dann darfst du auch da reinschreiben und dann.
Ja, und das darf Microsoft zum Beispiel mit seinen Updates.
Ja, und dann also, im Zweifelsfall genau. Gibt es irgendwo einen Exploit, wo du dann dein Betriebssystem dazu bringen kannst, in das UEFI reinzuschreiben, obwohl das eigentlich nicht möglich sein sollte. Also ich meine, da muss man ja, also immer davon ausgehen, dass es da irgendwelche Sicherheitslücken gibt, die man dann genau ausnutzen kann. Also 100%.
Deswegen musst du auch dann.
Ja, 100%ig sicher wird es eh nicht.
Ja, deswegen musst du auch jetzt dein UEFI quasi die ganze Zeit updaten, weil das kann die ganze Zeit kaputt sein. Was für mich ein bisschen blöd ist, aber darüber hatten wir auch schon mal geredet.
Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das zu entdecken? Also
du, genauso wie du quasi ein Zero-Day in Flash entdeckst, ja? Genau gleich.
Ja, nee, ich meine, dass du da jetzt infected bist.
Ach so, ja, das ist relativ einfach. Das ist, glaube ich, auch in den Artikeln beschrieben, in den beiden sogar.
Willst du es uns erzählen?
Also wie gesagt, du hast dann eine Excel-Datei in einem bestimmten Ordner drin und wenn das da ist, dann weißt du, dass du gehackt wurdest.
Okay. Zumindest diesen einen Exploit, den das Hacking-Team da irgendwo mal sich eingekauft hat.
Genau, also für Linux gibt es auch wohl, also wenn du da gehackt wurdest, gibt es da unter .config autostart gibt es wohl theoretisch eine Datei, die da angelegt sein könnte, die dann beim Booten von deinem Bund mitgestartet wird, was dann auch darauf hindeuten würde, dass du vom Hacking-Team gehackt wurdest. Ich kann das hier auch kurz sagen.
Dieses Hacking-Team.
Das steht dann einfach bei Message of the Day, wenn du startest. Hello, you've been hacked by Hacking-Team.
Ich finde das Hacking-Team, der Name hört sich auch so ein bisschen an wie so eine beschissene Szene-Group. So. Das Hacking-Team, wir sind Team Cobra. Fuck yeah.
Ja, das hört sich einfach an, so wie ein Counter-Strike-Clan von 12-jährigen.
Und sie haben einfach drei Neos im Team.
Auf jeden Fall Neo 1, Neo 2 und Neo 5. Die anderen zwei sind irgendwann abgehauen.
Heißen einfach alle drei Neo. Einfach nur.
Weil Neo.
Jedes alte Counter-Strike-Team braucht mindestens einen Neo. Das ist quasi die Regel.
Und irgendeine Trinity auch noch.
Nee, nur Neo bei Trinity. Du weißt, du hast keine Frauen bei Counter-Strike.
Trinity stirbt ja außerdem irgendwann. Ja. Spoiler.
Dö. Aber das war ja nicht im ersten Film. Das ist quasi egal.
Wie, die haben mehr als einen Film gemacht?
Ja, deswegen ja. Ich weiß gar nicht, worüber redet.
Ja, also.
Machen wir schnell weiter.
Kommen wir zu sofort überweisen. Bitte? Kennt ihr? Sofort überweisen?
Ihr könnt uns Geld sofort überweisen. Ja.
Auf jeden Fall. Könnt ihr auch Geld sofort
kommen
überweisen.
Kommen wir. Flatter. Also.
Bitcoin. Was weiß ich. Ihr könnt sofortüberweisen.de oder sowas, glaube ich.
Ja, sofortüberweisung.de.
So ein Preishuhn, ey.
Ja, so ein komisches Projekt, was irgendwie deine TAN und deine PIN haben will und deine Bankverbindung
genau, mach doch
und sich dann
mal alles
bei dir einloggt und irgendwelche Daten irgendwo hin schiebt.
Geben Sie uns einmal alles, bitte.
Ja. Oh, das erste Mal, als ich das gesehen habe, hat es mir ja die Fußnägel hochgezogen.
Zu Recht.
Aber guck mal, das ist zum Beispiel was, darauf stehen solche Leute voll, weil es funktioniert so einfach.
Ja, weißt du, genau. Sie verstehen nicht, dass es blöd ist, irgendwie Flash zu deaktivieren, ja.
Aber dann sofort überweisen.
Aber auf irgendwelchen obskuren Webseiten
weil's 5% billiger ist.
Ja, PIN und TAN einzugeben, weil es irgendwie 30 Cent billiger ist. Das machen die Leute. Aber Gott sei Dank ist das Landgericht Frankfurt gar nicht so doof und hat gesagt, na ja, also wenn das jetzt die einzige Möglichkeit ist, kostenlos zu bezahlen, in dem Fall hier bei der deutschen Bahntochter DB Vertrieb. Ist das nicht gut, weil das ist kein zumutbares Zahlungsmittel.
Das ist nicht sicher.
Das ist genauso wie auch Kreditkarte, nur mit der Nummer, oder? Das geht in die gleiche Richtung, weil das ist ja auch nicht zumutbar eigentlich.
Die Kreditkarte nur mit der Nummer?
Ja, wenn du quasi nur deine
ohne den CVC-Code.
Ja, oder CVC-Code dazu ist auch fucking nur drei Zahlen.
Nee, ja, auch wenn du nur eine Kreditkarte als einziges Zahlungsmittel angibst, ja, weil wenn das nicht in der Branche üblich ist, genau. Geht auch nicht. Ja.
Ja.
Also bei AliExpress zum Beispiel ist okay.
Ja,
da ist branchenüblich.
Da ist das scheinbar branchenüblich, dann ist es auch okay. Also
da interessiert sich das Landgericht Frankfurt auch nicht dafür, glaube ich.
Und selbst wenn sie sich dafür interessieren würden, hätten sie keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen.
AliExpress nicht dafür, ja. So rum. Ja.
Also das Landgericht Frankfurt hat gesagt, sofort überweisen ist kein adäquates, kein zumutbares Zahlungsmittel und es ist nicht erlaubt, das als einzige kostenlose Zahlungsoption anzugeben. Du kannst das zwar machen, aber du müsstest mindestens noch, was weiß ich, EC-Kartenzahlung, Zahlung auf Rechnung, irgendwas anderes auch PayPal anbieten. PayPal, such mich mal, schlag mich tot. Wie auch immer, was auch kostenlos ist. Oder, was weiß ich, wo du sagst, alles muss bezahlt werden. Dann ist auch wahrscheinlich okay. Oder? Ja. Weil, wissen wir nicht. Jetzt begeben wir uns wieder auf Glatteis. Als,
ach so. Na, ja, es könnte sagen auch, ja mindestens ein zumutbares kostenloses Zahlungsmittel. Das heißt, es geht nicht. Du musst immer eins anbieten.
Wenn das die Maßgabe ist, dann ist es so. Wenn es aber nur darum geht, dass du alle anderen diskriminierst und nur Sofortüberweisung als kostenlos und damit sozusagen denen einen Wettbewerbsvorteil verschaffst, obwohl das kein adäquates Zahlungsmittel ist.
Also 312 BGB, müssen wir jetzt nachschauen.
Ist das jetzt wiederum 312 BGB, zielt das dann speziell auf die Deutsche Bahn, weil die halt irgendwie öffentlich hier ist? Oder ist das so generell?
Bürgerliches Gesetzbuch ist
Verbraucher.
Wonach der Verbraucher regelmäßig zumindest eine zumutbare Möglichkeit haben sollte, ohne Zusatzkosten zu bezahlen. Also du musst zumindest sagen, schickt mir das Geld per Brief, ja, ist okay.
Ja, nee.
Nee, ist nicht zumutbar.
Per Brief, per Porto.
Ja, ist nicht außerdem ist es nicht zumutbar.
Haha!
Hey, willst du 300 Euro mit Post verschicken? Ich glaube nicht.
Ja, weil dann sagt die Deutsche Post nämlich, das geht nicht.
Ups, hat noch
das ist nämlich nicht okay.
Gut, also EC-Kartenzahlung, Überweisung oder Lastschrifteinzug.
Widerruf.
ELV.
SEPA-Mandat.
SEPA-Mandat ist das Beste.
SEPA-Mandat, ja genau.
Was
da
hat
muss
da denn eigentlich hingesetzt?
Da muss halt dafür jedes Mal so eine komische Mandatsreferenz. Ach.
Funktioniert irgendwie, oder?
Ja.
Wenn du
groß genug bist, funktioniert das schon irgendwie.
Wenn du schon über 18 bist, oder?
Wenn du über 90 bist, dann funktioniert das
nicht. Ist ja blöd. Ja, aber ganz viele Probleme. Machen. Das ist nicht denn Diskriminierung wieder? Musst du denn wieder nicht auch was für kleine Leute anbieten?
Okay. Ihr habt, glaube ich, verstanden, worum es mir ging. Machen wir weiter.
Ich find's gut.
Ja.
Ich find's auch gut.
Nee, ich find die Weitsicht dieses Landgerichtes total gut. Und sofortüberweisen.de ist einfach
ein Scheißverein.
Obskur, ja? Dass Leute das tatsächlich machen.
Ja, vielleicht weil sie dazu gezwungen
sind. Sonst sagt die Bank immer, bitte geben Sie nicht Ihre PIN und Ihre TAN weiter, ja? Und dann gibst du auf irgendeiner Webseite, die vielleicht vertrauenswürdig aussieht, irgendwie alle deine Daten ein. Und du vertraust drauf, dass sie nur diese eine Überweisung machen und nicht irgendwie noch ein totales Screening über all deine Überweisungen, irgendwelche zigtausend Euro noch woanders hin überweisen, könnten die ja damit alles machen. Ach ja.
Aber ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist.
Du verstehst nicht, wo das Problem ist.
Die haben die Domain sofort.com und das ist die Sofort GmbH, das ist eine Klarna Group Company.
Was ist ein Klarna Group?
Also, ist ein Gauner.
Nee. Gauner Group.
Also das ist doch hart vertrauenswürdig.
Guck dir schon diesen Typen an, ja? Fucking auf der diesen bärtigen Typen.
Ja,
dem vertraue
Hipster.
Ich auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Hipster vertraut man. Hipster mit Bart werden auch der sofort AG.
Und der liest Zeitung die ganze Zeit.
Da muss es ja gut sein. Welche Zeitung liest er denn? Liest du was Richtiges?
Naja, das ist einfach nur Text.
Interessant ist, dass die von Sofortüberweisung auf sofort.com hier oben in diese Webseite verwendet Cookies-Scheiße. Oben rein noch aus aktuellem Anlass, das Landgericht Frankfurt am Main hat am 24. Juni lalala entschieden, dass das Portal für Pauschalrasen. Kann ich da irgendwie in Flensburg irgendwie so Deposit hinterlegen? Oder kann ich Pauschalrasen? Pauschalreisen www.start.de neben der Zahlungsart Sofortüberweisung. Sofortüberweisung wird übrigens Caps geschrieben. Es schreit einförmlich an. Mhm. Auch andere kostenlose Zahlverfahren anbieten muss. Also es ist nicht nur DB Vertrieb, sondern auch Start.de. Was ist das hier? Ist das so ein Reisedings? Ja, okay, gut. Egal. Finde ich interessant, dass sie das da oben reingeschrieben haben, aber wenn, dann auch so klein. Ne? Also, und sie haben ein offizielles Statement, wo sie bestimmt sagen, ja, wir sind voll toll und la la la. Ja. Interessant, also, dass ein deutsches Gericht so weit blickt manchmal, ja.
Ja. Verrückt, echt. Aber das wird garantiert wieder overruled von dem supernächsten Gericht.
Glaube ich nicht.
Schauen wir mal. Wenn, dann werdet ihr es an dieser Stelle erfahren. Gehen wir weiter zu meiner Lieblingsfirma Apple.
Apple!
Apple.
Apple macht Geld. Ich glaube, das ist mittlerweile.
Das ist ja verrückt. Was ist denn das für eine News?
Ist mittlerweile.
Erzähl mir mehr.
Allgemein bekannt. Reichste Firma von wo gibt. Und,
die wo gibt, oder?
Ja, die wo gibt. Und das Wall Street Journal hat ja jetzt mal ein paar Zahlen geschätzt oder rausgepackt. Und zwar ist es so, dass Apple am Unit-Share, also von verkauften Smartphone-Einheiten, laut deren Zahlen gerade 20% hat, aber damit 92% Profit macht.
Wo kommen die Zahlen her? Wie haben sie sich die auf die Nase gezogen?
Hat irgendjemand geschätzt.
So gut einfach. Wir haben diesen Superschätzer von Apple. Keine Ahnung, wo der herkommt.
Moment, ich hatte es irgendwo gelesen. Ist Market Research.
Wie kann das sein, dass Samsung 15% hat und Apple 92%?
Ja, das ist jetzt wieder Mathematik für Marketing und Analysten.
Und wie kann
Microsoft weil andere Minus machen können, Apple und Samsung zusammen mehr als 100% haben. Es klingt ein bisschen bescheuert, aber ich meine, es geht jetzt nicht hier um Prozentpunkte hin oder her. Es geht im Wesentlichen drum, ich finde es krass.
Wieso? Natürlich, Apple kann 62% seines Umsatz im Smartphone-Business machen und eine andere Firma macht
ja, ich meine, es geht
seinem
jetzt nicht
Profit 15% davon.
Ich meine jetzt nicht, ob 2 oder 3% mehr oder weniger, sondern es geht darum, die machen mit 20% der Units 92 oder mehr als die Hälfte, weit mehr als die Hälfte des Profits in dem. Das heißt, alle anderen oder fast alle anderen verkaufen at loss. Oder gerade so kostendeckend.
Wo ist denn da, also LG ist wahrscheinlich auch wieder bei 0% oder?
Ja, die meisten hängen gerade so bei maximal so ungefähr, also schwarze Null oder so, profitabel irgendwie rum. Aber im Wesentlichen Apple und Samsung sind da.
Haben doch super viel Minus gemacht, oder? Die müssen doch voll weit unten sein, ne?
Ja.
Aber, ich weiß nicht, das ist wieder so eine komische Rechnung, wo man da vielleicht nicht so 1:1 drauf schauen soll, sondern man kann aber trotzdem davon ausgehen, dass Apple mit ihren Geräten relativ hohe Marge haben und das
genau.
Man
dann also schon sehen. Der Titel ist natürlich wieder Linkbait, ja. Also,
auf jeden Fall, das ist ja auch
aber genau, aber interessant ist eben so krass hätte ich es nicht geschätzt. Persönlich jetzt mal so.
Ja.
Ich hätte also gedacht, dass es Apple soweit ganz gut geht mit dem, was sie da verkaufen, aber
also, ja.
Oh, nicht schlecht.
5%, boah. Also, wie gesagt, sie machen auf jeden Fall viele fucking Cash Moneys mit ihren Telefonen.
Das ist einfach immer noch unglaublich, auf was für einen Haufen Geld Apple gerade sitzen muss.
Unendliche Mengen Cash Moneys.
Unendliche Mengen Cash Moneys. Die können wahrscheinlich Microsoft und Samsung,
könnten,
na, Samsung wahrscheinlich.
Die
nicht
könnten
ganz,
sich oder? Einfach selber zweimal
die
kaufen.
Könnten sich selber
so ist es nämlich.
Untoter der Woche. Apple hat sich selber aufgekauft und wieder gecallt.
Wenn sie dadurch wieder innovativ werden, mein Reden macht, dann sollten sie es machen.
Die Frage ist, wiegst du dann die Hälfte oder doppelt so viel oder so?
Oder weniger, weil du wieder gekaut bist?
Ja.
Je nachdem, wie viel du gerade rausgespuckt hast, wahrscheinlich. Zum Wiederkauen.
Müsste man ausprobieren.
Ja, lass uns das ausprobieren.
Ja, also Apple könnte mal was Cooles mit ihren Cashmoneys machen, das wäre eine gute Sache.
Ich frage mich auch, worauf die hinaus wollen, weil es kann doch nicht sein, dass sie das horten wollen.
Mehr
das kann's doch nicht sein.
Das funktioniert halt auch nicht, weil du das ja auch irgendwie ausschütten musst. Oder, ich weiß nicht, wie funktioniert
das? Na, bisher musst
oder musst du es nicht ausschütten?
Nee,
ja, also, sie schütten Dividende aus seit einem Jahr oder zwei. Aber sie müssen ja nicht alles dann.
Ja. Sie können Rückstellung bilden, wie sie wollen.
Genau. Okay. Und ja, ich meine, wahrscheinlich sagen sie bald, ach, dann müssen wir halt ein Auto bauen. Oh, das Geld muss weg. Oh.
Na, ja, also ich meine, irgendwas werden sie irgendwann machen müssen.
Sie können ja mal hart Leute flattern damit.
Also ich meine, klar, Smartphones gehen jetzt noch eine Weile, aber irgendwann müssen sie sich schon mal was Neues überlegen.
Laptop, Uhren, ich glaube, Uhren wird das nächste.
Nee, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, glaube ich nicht. von dem her, Musikstreaming ist auch nicht wirklich.
Sind sie jetzt auch da?
Ja.
machen sie wahrscheinlich auch viel zu
vielleicht,
viel Geld.
Vielleicht machen sie demnächst hier, weiß ich nicht, diese Hyperloops oder irgendwas Cooles wieder. Nicht, so cool sind sie nicht, meinst du?
Also vielleicht was Cooles, aber nichts mit Hyperloop, das nee.
Na wieso? Wenn sie Tesla aufkaufen, können sie auch Hyperloops machen.
Ja, dann bauen sie erstmal Autos.
Ja, das kann man ja in einem Abwasch machen.
Okay.
Man kann ja dann Teslas in die Hyperloop schicken oder so.
Ja.
Ja.
Könnten sie machen, wäre vielleicht fucking revolutionary.
Ja. Naja.
Komplett Aluminium.
Mhm. Geil. Oder sie bringen endlich einen DeLorean zum Fliegen. Ja.
Katapult. Also
wir haben fucking 2015. Warum fliegen noch nicht die Autos?
Aber wir haben ja schon mit diesen Skateboards. Ist quasi schon fast fertig.
Mhm.
Ja.
Mhm. Selbstbindende Schuhe, ja,
das
fliegen.
Das ist zum Beispiel gar nicht uninteressant. Wie lange ist es her, dass Apple praktisch pleite war? Oder?
Und von Microsoft also gesagt wurde.
So,
10 Jahre oder so?
Ja, nee, gerade ja. So.
Nee, was? Mehr.
Mehr noch?
Ja, 13. 2000.
Nee, das,
rum.
Was? Nee. Das, 90er. Mitte, Ende 90er.
Mitte 90er.
Okay. Na, irgendwann haben sie ja Next wieder übernommen und sind ja dann immer profitabel wieder geworden. Ah, müssen wir jetzt nachgucken. Wissen wir nicht genau, aber das waren noch 90er, auf jeden Fall. So. Kommen wir zu was anderem Spannenden, was Amazon so macht. Die teilweise
die
auch.
Die waren 20 Jahre alt geworden, oder?
Die sind 20 Jahre alt geworden.
Das ist
geworden,
krass,
ja.
Einfach. Also, das ist
die machen übrigens mit ihren Smartphones, wen wundert's, auch kein Problem.
Gar nicht.
Aber
ich glaube, Amazon macht generell kaum Gewinn, oder?
Mit nichts.
Also, die, ich glaube, so die wirklich. Pumpen alles Geld, was sie irgendwie verdienen, sofort wieder raus und machen damit andere Dinge.
Vielleicht die sind wenigstens innovativ.
Irgendwie. Bei was?
Mit dem Prime Day.
Mit was sind sie innovativ? Mit billigen Shit verkaufen?
Ja.
Oder mit,
was ist daran innovativ?
Mit Fake-Feiertagen, um dir Dinge anzudrehen?
Ja. Prime Day. Jedes Jahr gibt's jetzt Prime Day. Fuck
die,
yeah.
Die Webseite sieht jetzt echt scheiße aus von Amazon.
Überraschend, oder?
Ja.
Ich weiß auch nicht, was sie da wieder gemacht haben.
Aber die,
na gut,
die
aber Amazon.
Die Webseite von Amazon sah schon immer scheiße aus. Also, wir haben
Amazon
mal aufs Usability-Sicht und zerlegt. Die ist echt bescheuert eigentlich. Es ist ein Wunder, dass die da darüber so viel absetzen.
Aber Amazon macht jetzt Filme.
Also Filme im Sinne von so wie Netflix Eigenproduktionen.
Ah. Ja,
Filme und TV-Shows.
Filme, die auch, also ja, genau. Also
ja,
so
ja, die
Filme,
sind
die
aber
kinomäßig herkommen.
Ja, ja, aber die Sachen, die Amazon produziert, sind halt auch alle dementsprechend, wie Amazon da Geld reinsteckt. Die sind halt auch nur alle mittelmäßig. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe.
Jetzt aber.
Nee, also ist wirklich.
Ich hab noch keine Amazon-Produktion gesehen.
Also ich habe schon ein paar Amazon-Produktionen mal so angeteasert und mal ein, zwei Folgen gesehen, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, kann halt nicht mit sowas von Netflix oder HBO oder so mithalten, weil Amazon da halt auch dementsprechend, wie sonst ihre Mentalität so ist, da habe ich das Gefühl auch nicht das Budget reinsteckt, was man gebraucht hätte, um die Sachen wirklich gut zu machen. Aber vielleicht ist es auch nur mein Geschmack, ich weiß es nicht.
Netflix hat auch unendlich viele Cash-Mice gemacht, erst gemacht, letztens die News.
Naja, unendlich.
Doch, viel. Ganz schön viel.
Naja, die investieren halt auch ewig viel, um die Kunden anzulocken und zu halten. Also so viel, die haben, glaube ich, nur 20 Millionen Gewinn gemacht. Von, weiß ich nicht, x Milliarden Dollar Umsatz. Also
okay.
Auch nicht so viel. Aber ich meine, das ist halt ein Business, was wächst. Macht halt keinen Gewinn.
Ja, okay. Ah. Also hier zwei Original Series von Amazon sind einmal Betas, was ich ausprobiert habe, war super langweilig. Also vielleicht bin ich auch nicht so die primäre Zielgruppe von diesem Nerd-Zeug. Und Alpha House, aber das fand ich auch langweilig.
Ja, Alpha House habe ich auch mal gesehen. Dann gab es noch was. Ich glaube, das ist aber nie produziert worden.
Bosch,
hier,
genau, Bosch
sagt. Hier in Stuttgart, Wolgograd.
Ja.
Wolgograd, Stuttgart. Hier hing die komplette Stadt letzte Woche voll mit Plakaten und an jeder Bushaltestelle und so hing hier Werbung für Bosch.
Ich habe erst gedacht, das kommt bei RTL oder so, weil
ja,
es
das
gemacht.
Das sah echt so billig aus wie so ein RTL Dreiteiler.
Ja,
die Familie Bosch.
Familie Bosch. Lernen Sie, wie langweilig das Leben der Familie Bosch ist.
Ja,
grab mal einen Tunnel mit diesem Akkuschrauber. Das ist keine
Ahnung. Oh, gib mal den Nachfüllakku her.
Ja. Ja, tatsächlich so. Aber ich finde es interessant, dass da halt immer mehr so Firmen in die Produktion von so Content reingehen, weil sie halt merken,
ja, weil die
okay, das
Firmen
ist halt,
also
es ist halt Original-Content auch, den nur sie dann haben.
Ja, also es ist Original-Content, aber sie haben es ja nicht selber produziert, sondern quasi nur die Serie gekauft oder beauftragt.
Ja, aber sie haben damit halt auch die Rechte, egal. Das auszustrahlen.
Ja. Dann ist egal, ist quasi.
Das ist bei Fernsehsendern immer so.
Ja.
Also entweder produziert jemand anders die Sachen,
du hast recht,
du kaufst
das ist einfach
ein,
nur so mittlerweile.
Oder
ja, stimmt, Ingo, du hast recht. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt halt von Firmen reden, die halt so Dinge machen, die wir bis jetzt halt auch benutzt haben, so Internet und so.
Also genau, also bei Netflix wundert es mich gar nicht so, weil Netflix ist ein Content-Streaming-Network. Also
naja, die haben ja auch mal anders angefangen.
Ist sozusagen, aber Netflix kenne ich persönlich nur sozusagen als Fernsehsender im Internet. Mhm. Ist mal so plump zu sagen und dann ist es klar, dass die eigenen Content haben. Aber Amazon ist halt irgendwie so, ja, die machen halt auch mittlerweile alles. Irgendwo habe ich die Tage gelesen, dass Amazon Stellen ausgeschrieben hat, die wollen anscheinend in Deutschland einen eigenen Logistikdienst aufbauen, wollen sich von der Post lösen.
Die wollten jetzt mit Drohnen fliegen, krass. Finde ich ja abgefahren.
Davon weiß ich nichts, aber das
ja, aber das hatten wir.
Nee, aber die sind doch gar nicht bei der Post gerade, sondern bei dem anderen Scheißverein, bei Hermes.
Nee.
Die verschicken doch mit Hermes.
Beides, verschicken mit allem. Nee, der Großteil der Sendungen von Amazon läuft über DHL und gleichzeitig ist Amazon einer der größten und wichtigsten Kunden von DHL. War jetzt zum Beispiel so, dass beim Poststreik anscheinend Amazon-Pakete bevorzugt behandelt wurden bei DHL. Gleichzeitig bei mir persönlich, privat zum Beispiel, kommen auch sehr viele Pakete von Amazon mit Hermes an. Das ist total random bei mir gerade.
Ja, ja. So. Wählen könnte, würde ich ja gerne sagen, lieber DHL, aber
also bei mir ist erstaunlicherweise in meinem Falle funktioniert Hermes gerade echt besser. Das ist echt.
Ja, aber trotzdem sind die Arbeitsbedingungen bei den anderen besser. Ich würde ja lieber 30 Cent mehr zahlen.
Arbeitsbedingungen, ich würde Pakete haben hier.
Scheiße, Kinderausbeute.
Fragt ja einer bei TCP/IP nach, wie die Pakete durch die Leitung kommen. Nee,
ja, da muss ich auch keiner verarbeiten.
Ob die bevorzugt behandelt werden?
Wenn die nächsten Drohnen kommen, dann ist ja alles okay. Dann müssen keine Menschen mehr arbeiten.
Ich bin dafür, dass alle gleich schlecht behandelt werden. So.
Genau, so muss das sein. Hm. Nee, und zu guter Letzt, UPS, das sind eh die coolsten bei mir zumindest. Okay. Ja, der UPS-Fahrer bei mir, der ist der Beste.
Seid ihr schon fette Bros oder was?
Fette
ja. Bros. Der kommt ja nur deine Apple-Pakete oder die bringen, deswegen magst du den so.
Ja, eigentlich magst du ihn nur, weil er Apple bringt. So, der ist der Apple-Mann.
Der Weihnachtsmann, der Nikolaus im Braun.
Bringt er noch irgendwas anderes? Bringt Obst noch irgendwas anderes als der Apple?
Nee. Bei mir hin und wieder auch Amazon-Pakete.
Auch Amazon-Pakete?
Ja.
Was ist das? Wo lebst du?
In Volgograd.
Lebst du in allen Logistikzentralen gleichzeitig oder was?
Ja, das ist echt komisch. Also ich frage mich auch so langsam, nach welcher Regel das passiert.
Also bei mir kommen 2/3 der Pakete kommen mit DHL und 1/3 kommt mit Hermes.
Also nee, bei mir ist auf jeden Fall so, alles kommt mit Hermes, außer ich schick's zur Packstation. Dann kommt's nämlich mit DHL.
Ja, dann kannst du ja nur. Ja.
Richtig. Und deswegen lasse ich immer alles zur Packstation schicken, weil ich nicht diesen Hermes-Typen quasi, er kriegt es nicht hin, bei mir irgendwas abzugeben.
Ja, siehst du, bei mir
darf ist ja auch nicht.
Ja, dafür geben sie bei mir immer alles ab.
Und dann kriegt er ja noch nicht mal Geld dafür, wenn er es nicht abgegeben hat.
Ja, scheiße, dann
die DHL-Menschen werden ja, wie gesagt, Zeit bezahlt.
Ja, das ist zum Beispiel bei mir der interessante Unterschied. Bei mir ist nämlich so, wenn es mit DHL kommt, dann muss ich über den ganzen Vormittag daheim bleiben, weil immer 5 Minuten, nachdem ich um Mittagszeit das Haus verlassen habe, um dann doch mal arbeiten zu gehen und essen zu gehen mit meinen Kollegen, dann kommt er, dann ist aber sonst niemand da und er sagt, ich bring's dir in die Postfiliale, da kannst du es morgen zwischen 10 und 10 Uhr 1 abholen, hahaha. So. Der Hermes-Typ, der hat ein reges Interesse daran, die Pakete abzuliefern, der klingelt einfach das ganze Haus wach und stellt's dann irgendwo vor die Tür und das läuft.
Aber du kannst bei DHL auch angeben, dass es dir irgendwie auf den Hinterhof stellt.
Nee, du kannst,
du bist aber ein Angeber.
Das mache ich aber nicht, weil mein Hinterhof ist direkt neben der Bushaltestelle, da ist das gleich weg.
Ja, mein Gott.
Das schmeißen sie.
No risk, no fun.
Ich kann mittlerweile einen ganzen Regenwald aufbauen aus den Zetteln, die ich da immer bekomme. Ich erlaube sie uns, das Paket mal abzustellen. Nein. Rafft's endlich. Nein.
Ja.
Egal.
Luxusprobleme für 300.
Ja, nee, mein Luxusproblem ist noch viel luxuriöser.
Könnten wir.
Naja. Ja? Ich werde nur ständig, vom Arbeiten unterbrochen, weil sie alle Postboten oder alle Paketboten, die wissen aus Gründen, dass ich irgendwie den ganzen Tag daheim bin und deswegen versuchen sie ständig alle Pakete bei mir abzugeben.
Hast du schon mal gesehen?
Leuten in der Umgebung.
Hast du schon mal gesehen? Vielleicht ist unten am Haus so eine Lampe und die leuchtet immer so Pleide in the House und dann ist sie an.
Ja.
Und dann wissen sie, ah, gleich bei hier Pleide klingeln.
Nee, also
das ist so markiert, dass so ein Spraypaint drauf so.
So ein geheimes Tag
mit so einem UV-Lampe dran. Da hier lebt jetzt Pleide seit neuestem und
alle Pakete
an. Ja.
Ja. Nee, ich bin ja dann auch ein netter Typ und nehme die für meine Nachbarn an. Ich meine, ich bin ja kein Unmensch.
Kannst du einfach sagen, nee.
Ja, aber ich weiß nicht, ich
nimmst sie an.
Ja, ich bin dann auch froh, wenn Nachbarn für mich Pakete annehmen, wenn ich ausnahmsweise mal da bin und ja.
Du meinst so quasi keinen Tag?
Doch, manchmal. Ich bin manchmal nicht
da. Ich bin immer sehr traurig, wenn ich mal für andere Leute Pakete
habe. Okay, können wir zurück?
Amazon.
Ja.
Wir wollten über Amazon reden und zwar nicht wegen den Paketen, sondern über Amazon Fling. Ja? Ja,
die wollen nämlich auch da noch mit allen anderen konkurrieren.
Sowas wie AirPlay oder Miracast oder Google, wie heißt es, Google?
Chromecast.
Wollen die jetzt auch machen, also dass du auf deinen Fire TV Stick einfach mit irgendwelchen Apps drauf streamst, dass du nur sagst, yo, Video an Position 3 Minuten 24 jetzt mal an Fire TV statt hier auf iPhone oder hier auf Android oder hier auf gibt's Leute, die tatsächlich diese Fire Tablets haben? Naja,
ja.
Also wenn du ein Fire-Tablet hast.
Ja, das war gerade Prime Day, sie haben ein paar rausgehauen. Bestimmt.
Ja, ich glaub, das ist auch lustig. Die haben die super reduziert, aber tatsächlich scheinen, also die waren ja dann auch so nur begrenzt verfügbar, und aber ich glaube, diese Grenze ist nie erreicht worden.
Ich glaube, die Geräte, zwei Stück sind nicht weggegangen. Ja.
Ich glaube, die Geräte von Amazon sind einfach generell begrenzt, und zwar in ihrer Funktionalität.
Oh, jetzt aber. Könnten wir wieder zu Amazon Fling kommen?
Ja, vielleicht können sie das ja wenigstens dann mal.
Ja, was haltet ihr davon?
Finde ich gut.
Also sie haben jetzt ein SDK rausgegeben für iOS, für für Fire Dings und für
Fire OS
und Android, dass du deine Apps nachrüsten kannst mit Amazon Fling. Ich habe jetzt noch keine App gesehen, die das hat. Wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, aber es könnte halt sein, dass du demnächst Sachen auf deinen Fire TV streamen kannst. Also fände ich gar nicht schlecht.
Also mache ich heutzutage tatsächlich schon, aber halt mit irgendeiner Third-Party-App, die dann AirPlay macht.
Genau.
Also ich habe da halt irgendwie, ich glaube, diese App habe ich auch schon irgendwie schon mal haben gesehen, verlinkt, heißt AirReceiver oder so. Ja. Und ich stream da regelmäßig, wenn ich irgendwelche Dinge auf YouTube angucke oder so, streame ich das.
Ja.
Das will mir wackelt.
Stuttgart 21 ist hier, die springen.
Stuttgart 21 Sprengung,
ja.
Oh, also hier wackelt das ganze Haus, falls ihr es nicht gehört habt, gerade, und es gibt einen Mordskrach draußen.
Ja, es ist schon ein bisschen cool, aber es ist auch ein bisschen creepy.
Weil hier draußen vor der Haustür Sprengungen erfolgen.
Ja.
In Wolgograd für Stuttgart 21 verstehe ich zwar auch nicht, aber
ja,
irgendwelchen Sinn würde es schon haben.
Die verlängerte Trasse. Ich meine, also jetzt für App-Entwickler und für App-User auch jeweils, mei, das ist halt ein SDK mehr für so ein Ding, das man einbindet. Ja, da hast halt nachher 3 oder 4 Buttons unten und
mehr Buttons.
Schaltest du halt dediziert an und ab. Da bin ich zum Beispiel noch gar nicht sicher. Wahrscheinlich musst du schon dann das entsprechend, genau, also hier jetzt für Fling gibt es ein entsprechendes Icon wieder, das signalisiert die Unterstützung, also wenn du in deiner App das anbietest, dann musst du dieses Icon verwenden, für AirPlay musst du ein anderes verwenden, für Chromecast nochmal ein anderes und für Miracast nochmal ein anderes, hast du unten so eine kleine Taskbar, kannst auswählen, bim, bim, bim. Aber an sich finde ich es cool.
Oder das Unite-Icon, was irgendwie alle übereinander gelegt heißt und du musst dann auswählen.
Ja, Standard, kannst du so eine Liste machen oder wie auch immer. Ja. Finde ich gut.
Also ich meine, es kommt doch darauf an, wie es funktioniert. Ich meine, wenn potenziell finde ich es dann ganz gut, wenn solche Lösungen Alternativen haben, die ich dann auch benutzen kann. Also jetzt mal angenommen, hier meine AirPlay-Emulation funktioniert nicht mehr richtig. Wenn ich dann einfach auf hier,
Firecast Amazon, können wir es nennen.
Nee, einfach. Nicht Firecast.
Scheißegal, wie nennt es Firecast.
Fling. Also wenn ich dann einfach auf Fling wechseln kann und es funktioniert besser auf meinem Fire TV, dann ist es auch okay.
So ist das.
Ja. Gut. Warten wir mal ab. Wenn es da ist, probieren wir es aus.
Wenn es nicht da ist,
probieren wir es nicht aus.
Nee, wenn es blöd ist, probieren wir es nicht aus. Stimmt. Gut, und wenn es keiner benutzt, ist es auch irgendwann wieder weg.
Gute Sache.
Ja, dann verschwindet es auch wieder. Ich glaube, das schauen wir mal, was passiert.
Ja. Aber die haben noch eine Install-Base von Milliarden von
Eine Bazillion haben die.
Ja. Also ich glaube, interessant ist es dann halt schon eher als so ein Fire TV als Target Device, weil ich glaube, diese Fire Tablets und Fire, also noch Fire Phones wahrscheinlich noch deutlich weniger, die sind einfach nicht so richtig in Umlauf.
Hm. Ja. Aber Fire TVs,
aber schon eher. Fire TV kann doch schon dieses eine Ding. Das kann doch schon dieses
Miracast,
genau.
Ja gut, aber ich habe ja auch noch nie ausprobiert.
Habe ich ausprobiert. Die haben jetzt quasi, wenn du den Home-Button gedrückt hast, kannst du sagen, okay, jetzt Miracast casten.
Das funktioniert aber nur mit Android, oder?
Weiß ich nicht, ja.
Ja.
Jo.
Aber du musst es halt erst irgendwie aktivieren.
Deshalb ja, aber das ist ja okay. Ich will nicht, dass jeder Spasti auf mein Telefon, auf meinen Computer funkt. Das ist doch voll der Quatsch.
Nee.
Naja, nee, will ich nicht. Wie viele Leute sind in deinem WLAN?
Ich will's nicht.
Lass also halt
bei,
nicht jeden
also
in
bei mir
WLAN
geht
rein.
Das tatsächlich. Und, wurde bis jetzt noch nicht missbraucht.
Na dann.
Okay.
Dann ist in Ordnung.
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Alliance. Oh, die Wi-Fi Alliance, genau.
Am I Alliance?
Ja. Geil. Wer hat das reingehauen?
Ich habe das reingehauen, das ist meins. Und zwar, es geht darum, es gibt einen neuen Standard. Und zwar, es gibt ja quasi seit Anbeginn des Wi-Fis beziehungsweise der Mobile Phones gibt es ja eigentlich immer den Wunsch, irgendwie mit anderen Telefonen so Peer-to-Peer-mäßig sich ganz einfach verbinden zu können. Und bis jetzt gibt es noch keinen richtigen Standard, der das quasi für dich löst. So quasi so eine direkte Wi-Fi-Verbindung, außer so ein paar Krücken wie irgendwie Wi-Fi Direct, was aber keiner so wirklich weiß, wie es funktioniert, weil, also weiß schon, aber ist halt scheiße. Was gibt's da noch? Irgendwie dieses andere Wireless komische Frickel-Protokoll, was du noch hernehmen kannst. Und seit neuestem hat die Wi-Fi Alliance jetzt WLAN-Karten zertifiziert, die diesen Handshake und dieses Peer-to-Peer Nearfield, also nicht wirklich Nearfield, sondern so in der Nähe Verbindungsding implementieren. Und das bietet dann quasi die Möglichkeit, deine Freunde in der Nähe sich direkt mit dir zu verbinden. Und das in Hardware quasi. Und hört sich erstmal ganz okay an, aber ist natürlich auch ein bisschen creepy, wenn sich irgendwelche Geräte in der Nähe automatisch mit dir verbinden, mit deinem Gerät verbinden können. Es funktioniert so quasi, dass sie die Wi-Fi-Technologie in einer anderen Art verwenden, um eine direkte Wi-Fi-Verbindung aufzubauen und ist ein bisschen weird irgendwie. Wi-Fi, Bootstrapping über Wi-Fi quasi.
Aber muss es dann, heißt es dann, dass plötzlich alle Wi-Fi-Karten das theoretisch könnten?
Ja.
Ja?
Ja, also alle, die jetzt gerade dann zertifiziert sind, ja.
Okay, also alle, die Wi-Fi, die das Wi-Fi-Logo haben, heißt auch, dass die diese Technologie dann unterstützen müssen.
Die brauchen dieses Wi-Fi, Wi-Fi-Aware heißt es. Heißt dieses ganze Ding und wenn die das Wi-Fi-Aware-Logo haben, dann können die das wohl.
Wi-Fi-Aware-Logo.
Ist auf der
ich jetzt noch nie
CES angekündigt worden und jetzt gibt es wohl schon die ersten Karten, die das wohl können.
Okay.
So Proximity-Based Services Discovery Among Wi-Fi-Devices heißt es so schön ausgeschrieben.
Okay.
Und ist jetzt ganz frisch, sind schon Sachen zertifiziert und mal gucken, was sich daraus dann quasi noch für Probleme oder Möglichkeiten ergeben. Ich wollte es jetzt bloß mal ansprechen, damit wir irgendwann in der Sendung sagen können.
Haben wir schon
haben
mal
damals
drüber,
schon drüber damals geredet.
Damals schon.
Wir haben es angesprochen.
Ja, mal gesagt.
Dass also ich, es vielleicht nicht schaffen wird.
Oder seh, dass es vielleicht kacke ist.
Ich sehe jetzt noch keine Use Case dafür, aber hey, okay.
Also ich würde zum Beispiel dir gerne ein Bild schicken, ohne dass es übers fucking Internet geht. Das wäre doch eine geile Sache, oder? Von meinem Phone, Android Phone zu deinem iPhone fucking Bild schicken. Ja. Überleg mal, wie geil das wäre.
Geht nicht.
E-Mail.
Ja, genau. Fucking E-Mail. Genau, das ist das Problem.
Das ist echt krass, weil immer noch darauf hinausläuft.
Da gibt's übrigens XKCD zu.
Ja.
Ja.
Kannst du ja auch direkt mit verlinken, aber genau das Problem soll damit quasi gelöst werden. Also es wäre eine Möglichkeit,
Das
Problem
gut
zu erschlagen.
Also den Use Case sehe ich tatsächlich. Gut. Wenn das darüber dann funktioniert, wäre
schön. Also ich könnte unter Android-Geräten kannst du Beta quasi fistbumpen. Ich weiß nicht.
Ja, mit Apple kannst du es ja auch
mit Apple
AirDrop.
Kannst du es über AirDrop machen, aber so
interkontinental.
Ja, zwischen Interspezies wäre schon eine coole Sache.
Interracial.
Gott, fuck.
Das ist nicht lustig.
Ich finde schon. Ist ja auch nichts Böses dabei.
Nee.
Wir haben nichts Böses dazu gesagt, oder?
Komm, so ein iPhone ist schon eine andere Rasse als
auf
so ein Android-Tablet.
Auf jeden Fall. Ich will nicht so sein wie ihr. Bin nämlich anders.
Ja.
Ganz anders. Mhm. Ein anderes Twitter als ihr.
Und so ein Titzen.
Titzenphone.
Ja.
Und sobald es quasi die Wi-Fi-Karte kann das auf einmal quasi auch dein Betriebssystem. Und dann können die zusammen beste Freunde werden.
Das finde ich gut.
Beste Freunde.
Und dann können die. Und dann stell dir vor, nicht mehr eine E-Mail verschicken, um ein Bild jemand anders geben zu können. Das wäre schon
Dropbox
geil.
Hochladen.
Lol, Dropbox.
La, 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 la.
Ja, der hat schon.
Oh, das hat alles ausgedient. In der Theorie.
Genau, ja, wir ziehen einfach null Modemkabel zwischen den beiden.
Ja. Ja. Dann brauchst du aber auch eins, was einen Apple-Glasfaser-Adapter hat.
Ja. Hm. Das wäre doch die Lösung.
Für den nächsten, wie heißt der? Thunderbolt Lightning 3?
Ja. Nee, Pfeif, einfach USB 3.
Ah ja, USB 3, USB-C.
USB-C.
Micro-C.
Micro-C-C-Display.
Nee, USB-C ist immer Mikro. USB-C ist ganz klar gespeckt, quasi, was das ist. Wie? Immer der kleine Stecki.
Das ist doch total einfach. Ihr macht da einfach einen DMA-Hack und schreibt das Bild dann direkt in den Arbeitsspeicher.
Bam. Ja. So einfach ist das. Guck mal, der hat
an die richtige Stelle.
Direkt in den genau, Framebuffer
einfach
rein.
Einfach über Thunderbolt in den Arbeitsspeicher direkt reinbeamen. Am besten noch irgendwie in den Framebuffer.
Genau, direkt in den Framebuffer rein.
Auch einfach direkt in den Framebuffer und niemand kann sich dagegen wehren.
Genau, dann machst du einen Screenshot und hast es auch gespeichert.
Ich genau. Weiß nicht, ob das so funktioniert, weil das ja dann nicht mehr, das ist ja in deinem Framebuffer drin und nicht in deinem X oder so.
Na doch.
Na, okay, na gut.
Dann machst halt ein Foto davon.
Du machst einfach, lad's einfach ins Internet hoch.
So auf jeden Fall.
Lad's einfach die Cloud.
Ja. Genau, du machst ein Foto mit deinem Handy von dem Handy. Oh, warte. Shit.
Genau.
Ah, doof. Jedenfalls, wir haben drüber geredet und wenn es cool wird, dann haben wir wieder drüber geredet. Wenn es scheiße wird, haben wir auch schon drüber geredet. Geile Sache.
Genau, dann erinnert sich auch keiner mehr, dass wir drüber geredet haben. Kommen wir zum Laserfu.
Laser.
Der Randall hat ganz viel gelesen.
Nö.
Nicht?
Nö.
Warum? Sondern, was, welche so, Farbe
so
ist
viel,
es dann?
So viel lese ich nicht.
So viel Katzen.
Ja, doch, also der Steve Edward hat mal wieder was, Jeff Edward, arr, Namen.
Ja,
Steve's Death. Der hat einen interessanten Text vor einiger Zeit schon geschrieben gehabt und der kam die Tage wieder hoch und den fand ich ganz interessant. Ob das Team den Elevator-Test bestehen kann. Also es geht einfach nur drum. Softwareentwickler denken häufig so sehr, sie bauen halt, sie schreiben halt Code, weil sie halt dafür bezahlt werden, Code zu schreiben. Aber es ist halt viel wichtiger, dass die Leute so eine Vision, also nicht eine Vision, sondern ein gemeinsames Verständnis von dem haben. Also ich merke das jetzt gerade bei den Projekten, die wir machen, immer wieder. Man kann sich natürlich irgendwie auf den Standpunkt beziehen und sagen so, ja, ich werde hier halt nur bezahlt, um irgendwelche Module zu klopfen und die werden mir vorgespeckt und wenn irgendein Bug drin ist, dann wird er mir im Ticketsystem irgendwie angelegt und dann sage ich, so lange, bis der nicht genau definiert ist, fixe ich nicht. Oder man kann sich halt auch selber drum kümmern und kann ein Verständnis von dem Produkt, was man da hat, haben. Und dadurch kann man zum Beispiel vielleicht auch mal Fehler vorhersehen und unglaublich. Ja. Finde ich einfach immer mal wieder interessant, sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
Also es geht quasi darum, dass du deine Programmierer dazu bringen willst, dass sie weiterdenken als nur dieses eine Problem.
Das ist eine der Botschaften, die ich jetzt so vor allem für mich daraus gezogen habe. Ja,
ja, aber ich denke auch, es geht zum Beispiel auch als Entwickler, der das liest, oder ja, geht's auch darum, wie soll ich sagen, dass jetzt mein Job ist nicht Code zu schreiben, sondern mein Job ist Probleme meiner oder unserer Kunden zu lösen und dementsprechend halt auch dementsprechend zu handeln. Also es ist jetzt nicht ich werde nicht dafür bezahlt, irgendwie ständig hier Code rauszuhauen, sondern der soll ja auch irgendwas bezwecken und der soll ja auch irgendwelche Probleme lösen und im Zweifelsfall nicht irgendwie Probleme schaffen.
Ja, also
und
genau.
Du sich wirst da darüber bewusst zu sein, da geht's halt auch darum.
Genau, also du wirst halt nicht bezahlt nach der Menge an Lines of Code, die du schreibst, sondern auch wenn du Lines of Code einsparst, weil du eine intelligentere Lösung findest, ist halt auch was wert. Das ist jetzt wiederum zum Beispiel eher so ein Aufruf in Richtung Management, weil viele, also auch heute noch kenne ich das, dass irgendwie Manager hinter Codern stehen und so mehr oder weniger mit der Peitsche draufhauen und sagen, schreib mehr Code, das ist besser. Und so funktioniert es halt auch nicht.
Was, so funktioniert das nicht?
Doch, nee. Pro Zeichen, was du geschrieben hast, wirst du bezahlt. Nur danach.
Das können wir.
Ist die längsten variablen Namen der Welt.
Das können wir gerne so einführen, ja.
Das ist wie die Postfahrer, Ausfahrer, Paketausfahrer, die nur für ausgelieferte Pakete bezahlt werden. Du hast nur für jeden Tipp bezahlt.
Weiß ich nicht.
Ja, nee, das ist ja, ich nicht so nee, das ist jetzt leider nicht so ein passender Vergleich, weil die werden tatsächlich nach dem bezahlt, was sie machen sollen, nämlich Pakete ausliefern.
Also nicht, die sollen Code schreiben.
Aber der Unterschied ist.
Nee, aber das heißt, das ist halt nicht Code schreiben, sondern es wäre Features delivered.
Genau.
Wenn also, du ein Feature deliverst, ohne Code zu schreiben, ist doch gut.
Ja.
Also, oder wenn du ein Feature deliverst, indem du Code löschst. Bam!
Krass. Ja, oder wenn du auch vielleicht mal drüber nachdenkst, was der Kunde eigentlich will und dann Funktionalität weglässt, weil es dann weniger verwirrend für den oder die Kunden ist.
Ja.
Also ich meine, also darum geht's ja halt auch, dass du halt ein bisschen drüber nachdenkst, wie soll denn das Produkt tatsächlich mal benutzt werden und dann vielleicht auch mal die Entscheidung triffst, okay, wir müssen jetzt vielleicht nochmal mit Management reden oder vielleicht kann man das auch selber entscheiden und sagt dann, okay, wir lassen jetzt bei einem bestimmten Feature einen gewissen Aspekt weg, weil der nur zu grober Verwirrung führen würde oder irgendwie es sich mit anderen Funktionen deines Produkts widerspricht oder sowas. Also ich meine, darum geht's ja halt auch. Es ist ja nicht irgendwie, also als Entwickler ist man ja keine Coding-Maschine, die einfach nur Specs von oben nach unten runterschreibt, sondern man, die Arbeit soll ja auch sein, darüber nachzudenken, was man da gerade tut und vielleicht auch zu überlegen, was bringt es denn jetzt den Leuten, die das Produkt benutzen, wenn ich diesen Code jetzt schreibe.
Und das andere, wo man auch noch, wo ich jetzt so aus persönlicher Erfahrung noch ein bisschen einhaken kann, als Selbstständiger hat man eben lange Zeit eben dieses Ding, dass irgendwie Leute zu einem kommen mit so unausgereiften Ideen oder so. Ideen, und die wollen immer alles. Die wollen immer gleich alles haben. Aber sie wissen noch gar nicht genau, ob ihre Idee, das, was sie da haben wollen, funktioniert. Und da ist es dann ähnlich. Man kann sich eben auf den Punkt stellen, dass man sagt, okay, gut, das musst du alles wissen, ob du das haben willst. Und ich leg erst los, also ich habe jetzt gerade wieder so einen Fall, da kann ich jetzt halt irgendwie ein paar Stunden lang irgendwie mit dem erstmal diskutieren und ihm versuchen klarzumachen, dass das, was er haben will, irgendwie eigentlich blödsinnig ist oder so nicht funktioniert oder man einfach mal nur einen gewissen Scope draus abbilden will. Oder ich kann halt auch einfach sagen, weißt du was, spezifizier mir das alles, wie dein Backend mir das liefern wird, dann kann ich dir erst ein gescheites Angebot machen und dann programmiere ich da dagegen und dann hast du halt nachher das, was du haben wolltest. Aber ich weiß halt einfach aus Bauchgefühl raus, gerade wenn ich mir vorstelle, was der mir gesagt hat, was er haben will, dass dann das nicht bei rauskommen wird und dass er dann nicht glücklich sein wird.
Was mir da in dem Kontext auch noch eingefallen ist, ist, das passt eigentlich ganz gut, ist das Agile Manifesto, wo es im Endeffekt genau darum geht. So, also das beschreibt einfach vier Prinzipien, die agile Softwareentwicklung erfüllen möchte. Und muss ich jetzt nicht vorlesen, kann sich jeder selber mal angucken. Ich habe die Webseite verlinkt.
Genau, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Okay, Creating App Store Screenshots.
Noch kurz ein Einwurf dazu. Ich habe hier auch nochmal ein Slide Deck verlinkt, wo es um ein ähnliches Thema geht. Da geht es drum, Code is a Job. Und letzten Endes, ja, da geht es auch noch so ein bisschen um die persönliche Ebene, dass man sich nicht so in seinen Job reinsteigern soll. Und letzten Endes, egal was für ein Framework du benutzt, es ist halt auch nur ein Werkzeug, was dir irgendwie helfen soll, die Probleme deiner User zu lösen und solche Geschichten. Also wen das Thema des Coding Horror Blogposts interessiert, denn der kann auch mal diese Präsentation durchgucken.
Okay, dann jetzt. Screenshots.
Wenn man eine App baut, ist das eine Sache, über die man sich häufig sehr spät Gedanken macht.
So als letztes auf der Liste steht.
Die
App ist fertig, wir haben sie zusammengeklopft, wir wollen sie jetzt einreichen. Oh Mist! Ich muss da ja noch Fotos machen.
Genau, ich muss ja noch Promomaterial machen, speziell bei kleineren Entwicklern. Aber auch eben so ein Ding, was zum Beispiel vor dem Hintergrund Localization und so gerne mal vergessen wird. Für jede Sprache, die ich lokalisiere, muss ich natürlich auch, wenn ich das gescheit machen will, entsprechende Screenshots anfertigen. Und das ist einmal schon recht aufwendig, weil wir haben mittlerweile hier irgendwie verschiedenste Display-Auflösungen, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, haben alle unterschiedliche, dann das iPhone 6 Plus, das hat auch noch das Problem mit dem Runterskalieren, also da muss man nochmal ein bisschen anders aufpassen beim ganzen Rendering raus. Und das sind allein schon nur die iPhones und dann kommen noch iPads dazu und jetzt stellte man sich noch vor, man würde auch noch eine Android-Version von der App haben. Und das Ganze in jeder Sprache und vielleicht hat man da ja auch so seine Standard Also man hat ja auch, muss ja irgendwie die App in einen entsprechenden Zustand kriegen. Ja, also ich kann mich jetzt da entweder hinklicken auf jedem Device oder hintappen, einen Screenshot machen und dann habe ich aber auf jedem Device einen unterschiedlichen Carrier oben links, dann habe ich eine unterschiedliche Uhrzeit, einen unterschiedlichen Akkuzustand, dann kann ich jetzt wieder meine Grafikunit beauftragen, damit irgendwie das auszutauschen oder was auch immer damit zu machen. Wird zum Beispiel dann wieder schwer, wenn man ein wie in diesem Artikel geartetes Ding so hat, dass diese Statusbar oben froh transparent ist. Also da kann ich nicht einfach mal kurz oben das austauschen. Und das ist jetzt ein Artikel von dem Felix Krause, das ist der Macher von Fastlane, wo ich gleich noch was zu erzählen möchte, der in die ganzen Details reingeht, einfach wie viel Aufwand es ist und was für Möglichkeiten man auch hat, solche Screenshots zu machen. Dann geht es zum Beispiel auch noch um so Details wie, will ich den Screenshot, so wie Apple es eigentlich möchte, dass ich mache, einfach nur den Screenshot, ohne Device Frame außenrum. Aber viele wollen halt noch irgendwie so Promo-Texte in die Screenshots einbauen und dann machen sie so einen Device Frame außenrum. Und das ist alles halt schön aufwendig und dann muss man das ja auch irgendwie einbinden. Kann alles viel Arbeit sein und da gibt es dann entsprechende Tools. Und etwas, was einem in diesem ganzen Deploy-Prozess hilft, ist Fastlane. Fastlane ist eine Sammlung von Tools, die der Felix Krause gemacht hat, die iOS-Entwicklern jetzt mal im Wesentlichen oder iOS- und Mac-Entwicklern helfen sollen, speziell Bildautomatisierung hinzukriegen. Ja, also das ist ja das Nächste. Ich möchte nicht, wenn ich jetzt gerade mal ein Release von meiner App vorbereite, möchte ich nicht irgendwie für jede kleine Änderung irgendeinen manuellen Prozess durchklicken müssen, sondern idealerweise möchte ich irgendwie mein Bild von der App auf ein simuliertes oder echtes Device pushen lassen und dann führt das entsprechende Aktionen aus und am Ende landen in einem Verzeichnis die Screenshots oder idealerweise werden sie gleich zu iTunes Connect hochgeladen. Und um alle möglichen dieser Prozesse im Leben einer iOS-App zu managen, gibt es bei diesem Fastlane eben verschiedenste Tools. Provisioning, Signing, Delivering und so weiter. Und eins davon ist eben auch das Snapshot-Tool, das so Screenshots machen kann. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sammlung. Und es gibt auch auf der Seite von Fastlane einen Talk von der NSConf, wo der Felix Krause, ist ein Österreicher, erklärt hat, was das alles kann, wie das einem alles helfen kann. Ist Open Source und funktioniert echt klasse. Ich mache gerade selber leider wenig iOS, aber habe schon erste Erfahrungen damit gemacht. Wenn man seinen Bildprozess einmal drauf eingerichtet hat, macht's echt Spaß. Hm.
Also ich habe da gerade mal kurz ein bisschen durch das Gitter-Projekt geklickt und also das sieht so ein bisschen aus, wie du hast da, also es ist ein Ruby geschrieben, so wie ich das sehe.
Ja.
Und du hast dann quasi so eine deskriptive Domain-Specific Language, mit der du dann sagst, okay, mein Bild besteht jetzt aus diesen Schritten, führ die doch mal hintereinander aus und da kannst du dann halt auch noch eigene Skripte und Plugins mit reinpacken und so weiter.
Genau. Oder? Du kannst halt so den Bild, sag ich mal, orchestrieren.
Und das ist dann mehr oder weniger so ein Scripting von deinen iOS und Mac Builds.
Genau. Das ist ich muss jetzt gerade überlegen, der Mensch von AF Networking, der Matt Thompson, der hatte mal sowas Ähnliches gebaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Das ist auch der NS-Hipster-Mensch, der ehemalige NS-Hipster-Mensch. Ist auch so eine Sammlung von CLIs. Nomad. Nomad ist sowas Ähnliches, packe ich auch mal rein. Das hat der Matt Thompson mal vor einiger Zeit gemacht. Das ist ein Gem. Und da sind dann eben auch verschiedene Command-Line-Utilities im Wesentlichen drin, die halt hinten dran häufig über Web-Scraping, stinkt, aber Apple hat keine tollen Interfaces, einem erlauben, die Provisioning-Profiles von iOS-Devices auszulesen, welche Devices hat man schon bei Apple hinten dran angemeldet, testweise Push-Notifications zu verschicken, Zertifikate zu erzeugen, und so weiter und so fort. Und Fastlane ist das Ganze sozusagen ja mit einer Domain-Specific Language den Bildprozess beschreiben und dann im Prinzip nur noch auf Play drücken auf der Tastatur. Okay. Und das sind halt Tools, die helfen einem enorm, den Bildprozess bei iOS so zu automatisieren, dass es nicht mega Pain ist. So.
Gut.
Dann kommen wir zu einem Gemüse, was ich sehr gerne mag, aber der Flighty will mir jetzt erzählen, dass das nicht Schlecht gut für mich ist. Warum?
Oh, Brokkoli ist nämlich giftig.
Ach, ja. Egal.
Also, nee, da steht, also hier steht auch, also direkt unter der Überschrift muss man dazu sagen.
Linkbait.
Ja, an alternative title I had for this blog post was Don't believe everything you read on the internet to do with nutrition. Also da geht's drum, dass man halt, man muss nicht mal die Leute anlügen, sondern da geht's auch nur drum, dass man Fakten so ein bisschen verschiebt und selektiv zitiert und so weiter, dass man dann auch einfach so alles, was irgendwie mit Ernährung zu tun hat, so auf auslegen kann, wie man es möchte. Und der macht das Beispiel, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ist auch egal. Der Autor, die Autorin bringt halt da das Beispiel an Brokkoli, dass es halt giftig ist und bestimmte Toxine enthält. Und die sind in Wirklichkeit erst schädlich, wenn man Brokkoli irgendwie mit 7 Kilo am Tag oder so konsumiert.
Und wahrscheinlich auch nicht, wenn du es in Bio frisst. Und auch wahrscheinlich nicht, wenn du Bio-Brokkoli isst.
Nee, das ist tatsächlich irgendwas, was inhärent in dieser Pflanze vorkommt.
Ah, okay.
Aber
ist ein Mann, Tim.
Weißt ja. Jetzt sehe ich es auch, Tim Crow. Ja, jedenfalls fand ich das ganz, ganz erleuchtend, weil ich habe diesen Artikel auch gesehen und habe irgendwie die so durchgescrollt und gedacht, oh Gott, das ist ja schrecklich, und habe ihn dann tatsächlich mal gelesen und gesehen, okay, das ist jetzt eigentlich erstmal so, um aufzuzeigen, wie beeinflussbar man denn doch ist, wenn es um sowas wie Ernährung geht.
Gott sei Dank, ich kann weiter Brokkoli essen.
Bin ich beeinflusst jetzt dadurch? Also ich glaube grundsätzlich diese solchen komischen
Internetseiten.
Also es ist halt ich immer. Ich glaube ja theoretisch diesem Internet rein gar nichts.
Also dieses Internet.
Nee, die Sache ist ja.
Das würde doch nie lügen.
Die Sache ist halt, es ist immer irgendein Typ hat irgendwas im Internet geschrieben. So, und das ist jetzt erstmal die Prämisse.
Nein, eigentlich amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden.
Das war's damals. Jetzt ist es irgendein Typ im Internet, der halt irgendwas übers...
Nee, jetzt ist es irgendein
Typ... Ein Blogger im Internet schreibt das.
Naja, jetzt ist es halt irgendein Typ im Internet, der irgendwelche Studien zitiert, und du kannst dann halt angucken, okay, die Studien, die gibt's, die ist von der und der Uni durchgeführt worden, und da steht wahrscheinlich auch das drin, aber dadurch, dass du selektiv zitierst, kannst du dir halt auch alles zurechtbiegen, und darum geht's halt in dem Gut.
Text. Das macht die Wissenschaft ja schon immer so.
Dürfen die das?
Ja.
Scheiße, Bernd. Mhm.
Naja, also letzten Endes einfach ein bisschen kritisch betrachten, was man denn so liest, immer. Und vielleicht auch mal dabei nachdenken und vielleicht mal ein bisschen nachrecherchieren.
Ein sehr wertvoller Titel. Immer kritisch alles betrachten.
Hinterfragen.
Ja. Ja. Alles Zweifelhafte muss angezweifelt werden.
Zum Beispiel auch die Zeit, wo wir beim nächsten Artikel sind.
Ja.
Die Zeit muss angezweifelt werden?
Ja.
Gibt es Zeit? Das, Zeit ist relativ, oder?
Ja, nee, das nicht. Das auch.
Ja. Was hast du mit deiner Sekunde gemacht, die du letztens mehr hattest?
Ja, das
ist ein Artikel. Oh, ich hab die eingesetzt in dieses eine.
Also das ist ein Artikel, der ganz interessant ist, wenn man so Dinge tut, wie zum Beispiel verteilte Systeme in irgendeiner Art und Weise programmieren, die auch von Zeit und von der Sortierung von Dingen nach Zeit irgendwie abhängig sind, und da ist mal so beschrieben, was bei dieser Zeit in einer Sekunde zwischen Rechnern alles schiefgehen kann. Also der eine, der ist mal schneller, der andere ist mal langsamer.
Oh ja, das Problem und was, auch immer wieder, wenn ich hier unsere Spuren zusammenschneide.
Genau, und in welcher Form dann der NTPD da gerade reinpfuscht und ob der deine Uhr dann gerade mal schneller oder langsamer macht und was man denn dagegen machen kann und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein sehr langer Artikel, wo es eigentlich nur mehr oder weniger darum geht, warum denn eine Sekunde auf dem einen Rechner nicht eine Sekunde auf dem anderen Rechner
zeigt. Fleidi, warum sind unsere beiden Rechner immer 3 Sekunden auseinander?
Weil der eine keinen NTPD verwendet.
Also meiner verwendet den NTPD, aber deiner vielleicht nicht, ich weiß es nicht.
Meiner wahrscheinlich auch, aber das bringt ja trotzdem nichts.
Doch, natürlich.
Ja, es kann halt auch sein, dass meine Hardwarezeit schneller läuft.
Hm. Aber trotzdem ist ein NTPD.
Auf 3 Stunden sind es halt 3 Sekunden. Das ist halt.
Aber am Ende muss es trotzdem.
So ist es halt.
Ja,
unsere Spuren sind so 1 bis 3 Sekunden auseinander. Das ist schlecht.
Ja.
Das ist schlecht.
Ja,
ist nicht also ich kann dir die Frage nicht beantworten.
Mir aber immer nerven.
Aber du kannst einen Artikel mal durchlesen. Vielleicht hast du.
Nee, dann weiß ich, dass es scheiße ist, aber noch nicht, wie ich es verhindere.
Naja, du kannst ja mal, gucken, da sind auch Lösungsvorsätze beschrieben.
Lösungsvorsätze.
Oh Gott, es wird zu langsam spät und es ist viel zu warm und ich kann kein Deutsch mehr. Lösungsvorsätze.
Lösungsvorsätze, beste Vorsätze.
Auf jeden Fall, das Sendungstitel.
Ah, oh, sehr gut. Wir hatten heute echt viele komische Versprecher. Okay, kommen wir zu Gitflow.
Flow.
Makefu.
Hä?
Makefu, Gitflow.
Ah, genau. Ich habe einen Artikel über Gitflow mal rausgesucht. Und zwar, Gitflow is considered harmful. Es war, ist wieder Bates. Irgendein Typ im Internet hat irgendwas über
auf
irgendwas
geschrieben. Ja. Ich habe letztens mal einen Artikel gelesen, da ging es drum, is considered harmful, is considered harmful.
Und, ist es considered harmful?
Natürlich.
Oh,
man weiß es nicht.
Nein!
Wie ich mir selber als Best Practice aufdiktiert habe.
Genau, it's considered harmful. Genau, der Artikel...
This one weird trick.
Genau.
This one weird... Egal.
Ja, genau. Es ist quasi ein Typ, der über Gitflow schreibt, wo ich vorher... Wir haben, glaube ich, irgendwann mal drüber geredet. Aber ich habe es nie ausprobiert und ich habe es nie verwendet. Aber der Artikel beschreibt quasi, warum es nicht so gut ist, und es zeigt so ein paar Grundsachen von Gitflow auf, die ich davor auch noch nicht gekannt habe. Das heißt, war quasi für mich ein Einstieg in Gitflow und warum es kacke ist. Aber es zeigt auch so ein bisschen auf, was Best Practices aktuell in Git sind, wie man vielleicht bestimmte Dinge lösen kann, warum man beim Merchen trotzdem fast forward machen soll, auch wenn das Gitflow sagt, dass man es nicht machen soll.
Ja.
Und ist auf jeden Fall interessant, weil es hat Screenshots, und Screenshots sind eine gute Sache, ein bisschen viel Text, aber es hat auch weißen Text auf schwarzem Grund. Kann man gut lesen, ist nicht so anstrengend zu lesen.
Habe ich auch gelesen, fand ich auch ganz interessant. Also was ich von Gitflow verwende, ist eigentlich nur die Namenskonvention für Feature Branches.
Okay.
Und ansonsten benutzen wir da halt eine abgespeckte Version davon, die halt nicht alles so wie soll man sagen,
genau,
overengineert, wie es Gitflow tut.
Genau, also er hat auch Anti-Gitflow als Counter-Proposal, was auch so eine Art abgespeckte Version davon ist, und ist nicht wirklich Anti-Gitflow, sondern es nimmt ein paar Sachen, wo er sagt, dass die gut sind, und steckt die so ein bisschen zusammen. Aber
wenn
es ist,
Anti-Gitflow ist, dann float's doch nicht mehr.
Ja, nee, es
stockt
an. Ja, also ich glaube, das ist halt auch so ein typisches Ding, was halt für den einen oder die eine funktioniert, muss halt nicht für alle funktionieren. Genau. Und vielleicht der Autor von Gitflow hat das wahrscheinlich irgendwie gemacht, weil er irgendwie da den Use Case für hat.
Genau.
Und das heißt ja nicht, dass es automatisch alle benutzen müssen.
Genau. Er hat auch einen Follow-up-Post zu den ganzen Hacker-News-Hate-Kommentaren geschrieben, die er bekommen hat dafür. Kann man auch gut lesen. Auf jeden Fall interessant und kann man sich antun, wenn man quasi ein bisschen was sehen will, wie aktuell Git hergenommen wird von verschiedenen Leuten, die damit schon jetzt länger gearbeitet haben. War das ja immer auch ganz nett zu sehen, wie andere Leute bestimmte Technologien hernehmen. Ist ja nicht nur so, okay, es gibt es und man kann diese ganzen 300 Millionen Dinge mit Git machen, sondern wie nehmen denn Leute aktuell bestimmte Techniken oder Features her von Git zum Beispiel. Ja,
gut.
Gute Sache, fand ich jedenfalls.
Microservices.
Genau, ich habe dann coolen Blogpost von Martin Fowler ist mir vor die Füße gefallen, und da geht es im Endeffekt um Microservices und die Kompromisse, die man damit eingehen muss und ab welchem Punkt es eigentlich Sinn macht, von einer monolithischen Anwendung auf Microservices umzustellen und so weiter. Und die Antwort ist, wie so oft, kommt drauf an. Aber ist ein gut geschriebener Artikel, hat auch irgendwie lustige Graphen mit Produktivität und Komplexität und so Geschichten.
Lustige Graphen sind so wichtig.
Und auf jeden Fall, es ist ein Tweet drin, embedded, hat alles, was man braucht.
Coole Sache.
Sollte einen das Thema interessieren, Martin Fowler würde ich eh empfehlen, zu lesen, wenn euch sowas in der Richtung interessiert. Was habe ich noch? Ich habe noch ein Buch, so ein Romanbuch. Und zwar habe ich das jetzt vor kurzem angefangen, nämlich Ready Player One. Spielt in der nahen Zukunft im Jahr, ich glaube 2045, und da geht es mehr oder weniger wie soll ich das jetzt beschreiben? Es geht uns ist das Öl ausgegangen, der ganzen Welt geht scheiße und alle hängen eigentlich nur noch in sowas wie World of Warcraft ab, in so einer 3D-Welt.
Geil.
Und der Typ, der das Ganze gegründet hat, ist irgendwie gestorben und hat in seinem Testament definiert, dass jemand, der ein Easter Egg in dieser Welt findet, sein komplettes Vermögen erbt. Und ja, ist es halt ganz nett, weil es wird halt irgendwie so mal die Regeln dieser Welt beschrieben. Es wird irgendwie mal so beschrieben, wie die Welt damit umgeht, plötzlich kein Benzin mehr zu haben und so, und wie diese Welt dann aussieht. Und ja, es ist ganz gut beschrieben. Und lustigerweise, also ich hatte mir das tatsächlich schon vorher gekauft und es lag hier so auf Halde rum, hat mir auch noch ein Hörer das auf Twitter empfohlen, nachdem ich vor ein paar Sendungen mal The Martian gepickt hatte. Und ja, ich habe jetzt mal damit angefangen. Ich bin jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, so 150 Seiten oder so drin und es liest sich ganz gut. Cool. Also so coole, gut geschriebene Science Fiction in der nahen Zukunft.
Voll gut.
Kann man lesen.
Mhm. Gut. The Martian wird doch bald wieder mit Matt Damon.
Und der Science die Scheiße aus dem Mars raus, ey.
Oh, sowas von. Warte mal, bis der auf den Pluto kommt.
Oh, oh mein Gott, so viel Science, ey. Science.
Warum Push-Mitteilungen von Mediennerven? Hat mal jemand, ja?
Tun sie das?
Was denn für Medien? Also, mach mal ein Beispiel.
Was weiß ich, die Tagesschau-App nervt dich. Du hast
eine Tagesschau-App?
Ja, natürlich.
Gibt eine Tagesschau?
Das macht man aber auch nicht,
Ingo. Also, aber warum erlaubt
Spiegel Online
Push-Notifications, Ingo?
Die nervt dich doch nur wieder mit Mozilla, hat Flash abgeschaltet.
Genau. Also redest du jetzt von Web-Notifications oder von
Push-Notifications auf deinem Smartphone.
Kann man die nicht abstellen?
Natürlich kann man die abstellen.
Aber muss man machen.
Naja, du wirst halt mal gefragt, willst du die aktivieren oder nicht, und ich klicke halt immer automatisch auf Nein, es sei denn, ich weiß ganz genau, das ist eine App, die, aber es ist
die einen machen das so, ja. Die anderen machen das so, ja, wenn du davon 3 oder 4 Apps installiert hast, ich meine, vielleicht interessiert dich Themengebiet XY und Z auch noch, ja, und es kriegen nicht alle in den Griff, die richtigen Sachen rauszufiltern, was weiß ich, in dem Beispiel, was weiß ich, war Fokus Online, Eilmitteilung, Mädchen nicht Katze, Hello Kitty wird 40.
What the fuck? Eilmitteilung. Wow. Das ist die schlimmste.
Ja, genau. Und er schreibt es halt mal so zusammen, dass die Medien, also die etablierten Medien, Webseiten, das mit den Push-Mitteilungen irgendwie nicht richtig verstanden haben.
Die haben das
und
ein bisschen overused.
Ja, und die User damit nerven und schlägt hier ein paar Sachen vor, wie das eventuell zu lösen ist. Ich sehe nicht wirklich, dass sich das darüber lösen lässt, aber sei es drum, schlägt ein paar Sachen vor, ja, könnten sich mal alle zusammentun und was weiß ich, einen Überpush-Dienst zusammenbauen, der das irgendwie alles regelt, wo man da vielleicht
ist das nicht schon die
Filterregeln Klasse? Bauen könnte. So. Ist ja
Yahoo
ist
Pipes.
Ja,
Yahoo-Pipes.
Auf jeden Fall.
Ja? Leider.
leider vorbei.
Nächste Woche, Untote der Woche, Yahoo-Pipes.
Yahoo
gab es da nicht mehr, was das hieß, Boxcar oder so.
Also es gibt hier wohl eins, was Push heißt, eins, was Hooks heißt, eins, was Yo, hatten wir Yo nicht auch schon mal?
Yo.
War so eine App, wo du irgendwie Yo schreiben konntest. Ja, du kann konntest mittlerweile mehr Yo. Wohl.
Kann mehr als nur Yo schreiben.
Genau. Jupp.
Kann auch
No.
Yes. Yeah.
Kann auch Yeah. Oder mit If This Then That. Bladiblub. Könnt ihr euch mal durchlesen, vielleicht nervt euch das ja auch. Ja, eine Möglichkeit ist, das auszuschalten, aber vielleicht will man ja auch die Push-Mitteilung haben. Also bei so ein paar Sachen hätte ich die schon gern. Tagesschau habe ich tatsächlich zum Beispiel
halt
als Push.
Kompliziert.
Was?
So.
Ja, na, es macht es genauso kompliziert, die auszuschalten oder einzuschalten. Also
es macht's halt in der Benutzung, das ist halt eine binäre Operation. Entweder du hast sie oder du hast sie nicht, aber
ja,
dann
du
jetzt
willst
hier so
sie, aber du kannst nicht entscheiden, also du kannst nicht nur ein paar davon haben. Ja, ja. Du würdest schon gerne irgendwie die wichtigen Mitteilungen haben, aber irgendein Spast meint halt, dass Hello Kitty wird 40 irgendwie wichtig sein sollte.
Das heißt, eigentlich brauchst du noch einen Chinesen, der deine ganzen Sachen Probe liest und dir dann das quasi weitergibt, nur wenn es interessant ist.
Aber richtig schnell.
Richtig schnell. Nö, ist auch egal, weil diesen Sachen
also,
kannst du auch eine Minute.
Es ist ein Problem, Medien haben es nicht in den Griff. Er macht Lösungsvorschläge. Ich weiß nicht, ob das die richtigen sind. Glaube ich auch nicht. Aber ist es blöd? Ich hätte auch gerne eine Lösung dafür. Push mit an, also funktioniert gerade so nicht. Die machen es zu viel. Das ist
naja, Push, also das, was du gerade beschreibst, ist noch sehr, sehr harmlos im Vergleich zu dem, was ganz viele Apps machen, nämlich die machen auch Push, also Apple scheint es nicht zu enforcen oder Apps da stillzulegen, wenn die Push-Notifications für Spam benutzen. Also es gibt da tatsächlich auch sehr viele Apps, die dann sagen, ey, guck mal, du hast hier noch eine alte Version, wir pushen dir jetzt alle zwei Tage auf dein Handy, dass es eine neue Version gibt und die ist jetzt preisreduziert und du musst die jetzt sofort upgraden. Und also das habe ich tatsächlich auch schon erlebt bei Apps, die bei denen ich aus Gründen, weil ich das gebraucht habe, Push-Notifications anhatte. Und ja gut, dann habe ich halt irgendwie die App komplett gelöscht und irgendwie eine Alternative installiert. Ich glaube, das waren irgendwie, es gab da so Einkaufs-Apps, mit denen man seine Sachen synken konnte. Und da will man natürlich auch, also so Einkaufslisten. Da gibt's natürlich dann auch so ein Feature, dass man das über das Internet synchronisieren kann mit anderen Leuten. Und dann will man natürlich auch benachrichtigt werden, wenn da neue Items auf dieser Liste sind. Aber wenn dann die Einkaufsliste einem ständig Spam schickt auf diesem Kanal, den man eigentlich benutzen will, dann ist es halt auch sehr uncool. Ja.
Ich meine, das ist halt, also dass so Apps das irgendwie falsch ausnutzen, ja, wird passieren und ist in dem Fall auf jeden Fall der Fehler von Apple, dass sie das nicht korrekt enforcen. Ich habe dazu zwei Feststellungen. Das eine ist mal, ja, ich habe, während Ingo das so erzählt hat, auch festgestellt, dass ich in letzten Monaten und im letzten Jahr mein Verhalten, wenn ich eine neue App installiere und dieses wollen Sie Push-Notifications haben?
Erstmal Nein mach, gell?
Zum Default Nein. Ja. Früher war das so, ja, na klar, weil früher ging ja vieles, also so quasi Multitasking ging ja unter iOS gar nicht ohne die Push-Notifications, ja. Und also für mich als technisch versierten, der um das wusste, warum ich das auch brauche, so. Und mittlerweile ist es echt so ein Default, vor allem halt auch noch mit der Uhr dran, echt nervt wie die Sau. Also man wird die ganze Zeit bast die Uhr ein am Handgelenk, wenn man das nicht alles deaktiviert. Glücklicherweise kann man dann die Push-Notifications, also man kann einstellen, ob man die am Phone oder auf der Uhr bekommen will, aber es hat mich in letzter Konsequenz auch dazu gebracht, dass ich bei ganz vielen Apps das mittlerweile wegkastriert habe. Die dürfen noch ein Badge auf der Dings anzeigen und vielleicht gucke ich da mal rein, aber so. Das andere, was mir dazu einfällt, ist einfach nur meine aktuelle, wie sage ich das jetzt nett wie möglich, grundlegende Abhaltung gegenüber Journalismus.
Da habe ich auch eine Meinung zu,
also,
aber erzähl mal.
Da sollte dann doch halt das, also wenn das Ziel von Journalismus ist, dich mit den Informationen zu versorgen, die dich interessieren, plus denen, wo sie davon ausgehen können, dass die dich interessieren würden, dann würden sie dir irgendwie so ein Tool anbieten, wo sie sagen, okay, gut, Push-Notifications für welche Kategorien oder für beispielsweise bei, sagen wir,
oder
bei der Zeit
so,
oder so.
Gefällt mir.
Genau.
Keine Ahnung, like so. Die Artikel und dann soll
genau.
Die dann selber rausfinden,
genau,
was dir
gefällt. Genau, du kannst beispielsweise, ich gebe da die verschiedensten Methoden, aber ich lese zum Beispiel bei einzelnen Nachrichtenmagazinen wie der Zeit oder so, liebend gerne Artikel von einer Person, weil ich deren Schreibstil irgendwie mag und deren Herangehensweise irgendwie mag. So, da kann man mir dann auch gerne eine Push-Notification schicken oder eine neue Podcast-Folge, aber von ganz vielen Podcasts, die ich gerade noch so halb lethargisch abonniert habe und einfach nur zu faul bin, sie zu entabonnieren, mir dann jedes Mal eine Push-Notification zu schicken. Schwierig. Ne? Und da fehlt's eben an dem, dass man das feingranulare einstellen kann. Das kann Apple auf dem System-Level schwer anbieten, weil dann müsste man das komplett umbauen, müsste sagen, der Entwickler muss erstmal verschiedene Kategorien an Push-Notifications bei Apple registrieren und dann kann Apple dir das in den System-Settings. Genau, das funktioniert nicht, sondern das muss der Entwickler in seine App einbauen und da merkt man dann halt in vielerlei Hinsicht, aus meiner Sicht ist das ein Zeichen dafür, dass zum Beispiel bei so Nachrichten-Apps, dass Journalismus heute nicht mehr wirklich an der Vermittlung von Inhalten interessiert ist, sondern nur noch um Klicks zu generieren. So. Die wollen einfach nur Engagement.
Ja.
Um es mal so
da
bescheuert
vorhin schon.
Denglisch irgendwie zu sagen. Ja, die wollen einfach nur, je mehr Push-Notifications sie dir irgendwie auf den Hals drücken, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass genug Trottel irgendwie draufdrücken und irgend so einen Artikel über was war's Hello Kitty. Auch wenn nur anlesen, weil das gibt wieder eine Page-Impression, da ist vielleicht Werbung drauf, bam.
genau.
Bei der Tagesschau jetzt im Zweifel.
Ja, bei der Tagesschau nicht, vielleicht mal ausnahmsweise.
Ja, nicht, aber in der das Prinzip ist dasselbe. Also ich bin da mittlerweile auch der Meinung, dass meine Aufmerksamkeit ist eigentlich was sehr Wertvolles, die ich sehr, wie soll ich sagen, da sollte ich halt sehr wählerisch sein, wem ich die irgendwie zuspreche. Und ich bin da halt auch mittlerweile so rigoros, dass ich den tagsüber und also tagsüber mache ich das manuell, und ich habe aber auch eine Regel in meinem Handy definiert, dass ab einer gewissen Uhrzeit mein Handy automatisch in den Do Not Disturb Modus geht, wo ich überhaupt nichts mehr bekomme. Und ich bin da mittlerweile auch der Meinung, ähnlich wie du, Matt, dass ich standardmäßig auf Nein klicke, wenn irgendeine App mir Push-Notifications schicken will, allein deswegen, weil ich es nicht einsehe, dass irgendein Hansel, weil er das gerade für richtig hält, entscheiden kann, dass ich bei dem, was ich gerade mache, unterbrochen werde, was so eine Push-Notification dann tut. Und deswegen, also selbst für Chats mit Freunden oder sowas, ist es bei mir mittlerweile so, dass ich die so in regelmäßigen Zeitabständen mal auf mein Handy gucke, was da jetzt gerade passiert ist. Aber ich erlaube, also in den Zeiten, wo ich irgendwie konzentriert arbeiten will oder wo ich irgendwie so nachdenken möchte oder sonst irgendwas, erlaube ich es quasi niemanden, mich darin zu unterbrechen, indem man mir Push-Notification schickt. Und ja, also ich bin da so ein bisschen so ganz oder gar nicht. Es gibt eigentlich wenige Zeiten, wo mein Handy irgendwie Geräusche macht. Und seit ich das eingeführt habe, geht's mir auch irgendwie besser, weil ich irgendwie mehr gebacken bekomme und nicht ständig irgendwie abgelenkt bin und so.
Wir sehen nur, es ist ein Problem, ja. Es gibt gerade zu viele Push-Notifications, Medien über, also ja, wie Tagesschau, wie Spiegel Online, die ganzen Apps, die halt von Nachrichtenseiten kommen, übertreiben es halt leider und nerven einen da zusätzlich. Und es wäre schön, wenn es da irgendwie eine Lösung gäbe. Man hat es ja vorhin gesagt, was weiß ich, dass du es irgendwo einstellen könntest bei denen auf der Seite. Mich interessieren die und die drei Themengebiete. Und was weiß ich, ihr dürft mir maximal 3 Push-Notifications schicken pro Tag. Oder was weiß ich will nur abends eine Zusammenfassung mit den 2, 3, 4 wichtigsten Sachen
haben. Ja, aber brauchst du dann das Feature Push-Notifications überhaupt? Weil wenn du sagst, ja, abends eine Zusammenfassung, dann kannst du auch einfach sagen, du nimmst dir abends mal 5 Minuten Zeit und scrollst durch die App durch.
Na gut, das kommt ja dann eben auf die Präferenzen an. Manche Leute wollen abends die Zusammenfassung haben, manche wollen dann just in dem Moment eine Push-Notification.
Okay.
Also für mich
also, ist es halt wahrscheinlich...
Kann ich halt zur Zeit nicht einstellen.
Genau.
Ja, also es ist wahrscheinlich auch eine Geschmacksfrage, inwiefern du da zeitnah informiert werden willst. Weil mir ist es persönlich total egal, wenn irgendwelche Dinge passieren. Also ich konsumiere eigentlich auch aktiv kaum noch Nachrichten. Weil wenn irgendwas wirklich Relevantes passiert, dann bekomme ich das so oder so mit durch unterschiedliche Kanäle. Aber ich bin da vielleicht auch speziell, ich weiß es nicht.
Ja. Ja, also ich habe, wie gesagt, gerade Tagesschau.de habe ich die Push-Notifications an, aber auch da kommt es oft vor, dass es irgendeine Push-Notification ist, die mich rein gar nicht interessiert, und sowas würde ich halt gern deaktivieren, aber das hast du halt gerade die Möglichkeit nicht. Wäre schön, wenn es da irgendwann mal eine Lösung gibt. Bis dahin einfach drüber heulen, und ihr könnt ja euch das auch nochmal durchlesen, was derjenige hier vorschlägt, und was weiß ich, bei allen Medien einfach sagen, ihr nervt, macht's
tatsächlich
anders.
Ist tatsächlich auch kein Problem, was ganz einfach zu lösen ist, weil entweder du gehst da halt mit so quasi
künstlicher
Intelligenz.
Aber deswegen können wir trotzdem sagen, ist scheiße so, macht besser.
Ja, klar. Also das ist aber, wenn, also so dieses Thema, du möchtest vielleicht nur ein paar Push-Notifications von irgendwie ganz vielen haben, das ist gar kein so einfach lösbares Problem, weil... Also zumindest
wir haben ja Siri und Google Now und so, die können das mittlerweile alles gut. Ja, sowas bräuchten halt auch die Medienunternehmen.
Ja.
Dass die das können.
Ja, wobei die Funktionalität von Siri ist jetzt noch ein bisschen andere, aber ja, klar.
Man kann das Ganze
persönliche
auch mit Heuristik erschlagen oder
was immer. Also genau. Also du kannst dann mit Heuristik drauf rumrödeln, und dann ist es im Zweifelsfall besser.
Ja. Wunderbar. Mimimi. EPS-Dateien in LibreOffice, weiß ich nicht, sollte eigentlich gehen, aber ich habe ganz oft, dass wenn ich ein PDF draus generiere oder es drucken will, er mir nur noch da ein leeres Feld anzeigt. Im LibreOffice selber sehe ich es dann, ja, aber wenn ich es rausrechne, halt nicht. Scheiße.
EPS sind so Vektorgrafiken, die aus Illustrator rausfallen, oder?
Ja, so
EPS
wie PDF.
Ist die Vorstufe zu PDF.
Ja. Okay. Also, aber schon Vektor.
Ja, Vektor. Okay. Auch. Genau.
Ja.
Wenn ich als
Postscript einfach, oder?
Genau.
Ja, als Postscript.
Genau. Okay. Genau. Wenn ich es als PNG reinpacke, alles prima, aber wenn es als EPS daraus fällt, weiß ich nicht, er kann es nicht richtig konvertieren, bladifu, gibt's auch ein paar Bug Reports, sollte eigentlich irgendwie alles gefixt sein, geht bei mir nicht, es nervt, mein Mimimi, ich weiß nicht, macht's besser, auch so. Jetzt muss ich halt erstmal PNG nehmen, bis ich es in 2 Jahren mal wieder probiere, ob das Problem gefixt ist. Also bisher konnte ich immer sagen, okay, drucken und dann PDF draus generieren, das hat funktioniert. Aber auch der Fall geht jetzt nicht mehr in dem letzten Update, was ich gekriegt habe. Vorher ging nur das Direkte im LibreOffice ein PDF draus generieren nicht. Jetzt geht's auch nicht mehr über die Druckenfunktion. Dann gibt's manche Sachen, die hier drücke da, mache dies oder installiere XY, war mir jetzt alles nervt zu viel, PNG geht. Aber scheiße, dass die nicht mit EPS-Dateien umgehen können, richtig. So.
Flighting. So, ja, also mein Mimimi ist, also das Symptom ist momentan, es passiert mir sehr, sehr oft, dass ich abends meinen Rechner schlafen leg und morgens wiederkomme und mein komplettes Bluetooth-Subsystem im Arsch ist. Das heißt, ich bin nicht, also ich, also mein Setup hier ist, ich habe meinen Laptop auf so einem Ständer stehen und habe dann eine Bluetooth-Tastatur und so ein Bluetooth-Trackpad und die beiden Bluetooth-Geräte funktionieren einfach überhaupt nicht mehr. Ich, wenn ich mich dann mein Passwort am Laptop direkt auf der Laptop-Tastatur eingebe, kann ich nicht mal mehr Bluetooth ausschalten und dann wieder einschalten oder so Späße, sondern wenn dieser Fall eintritt, dann muss ich meinen kompletten Rechner neu booten. Und ich habe das jetzt mal so ein bisschen die letzten paar Wochen beobachtet, wann und wie und was das vorkommt. Und mein heißer Verdacht im Moment ist, dass VMware Fusion schuld ist. Nämlich, das passiert immer genau dann, wenn meine Windows-VM in VMware Fusion noch läuft und ich dann den Rechner über Nacht in Standby schalte. Und es kann jetzt natürlich wieder eine ganz komische Kombination von, ich habe hier irgendwie einen Rechner, der hat irgendwie 3 Bildschirme dran und dann habe ich so, und dann schalte ich nachts den Strom von dem kompletten Ding aus, also die Steckdosenleiste, an der diese ganzen Geräte hängen, die sind dann plötzlich stromlos und so. Und das kann alles Mögliche sein, aber es ist irgendwie unzumutbar und ich muss mich jetzt irgendwie dazu zwingen, ständig, bevor ich Feierabend mache, diese Windows-VM zu killen, damit ich am nächsten Tag meine Eingabegeräte wieder benutzen kann. Und das nervt. Ich habe da schon ein bisschen rumgegoogelt. Es scheint Leute mit ähnlichen Problemen zu geben, aber bis jetzt habe ich noch keine Lösung dazu gefunden.
Gut, VMware fixt das. Keybase.io, ihr erinnert euch, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, Keybase.io hat mir, glaube gestern eine Mail geschrieben, mein Twitter-Proof ist nicht mehr da. Jetzt weiß ich nicht, woran es liegt. Ist einfach, Twitter löscht Twitter einfach irgendwelche Feeds, hat Keybase irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, auf diesen alten Proof zuzugreifen. Hat es noch jemand? Bin nur ich bescheuert? Keine Ahnung. Nervt jedenfalls. Müsste man jetzt neu machen, nochmal einen Proof hochladen und dann kann man das revalidieren. Aber es ist irgendwie komisch. Weiß ich nicht, was da los ist. Habt ihr das auch? Weil gut, ihr benutzt alle kein Keybase. Aber ich meinte, die Hörer, habt ihr das auch?
Was benutzt ihr denn Keybase für?
Keybase. Total geil. Kann ich sehen, ob der Key, den die Leute benutzen, auch der richtige ist.
Hast du schon mal gemacht?
Ja, einmal.
Wann war das?
Ja, wahrscheinlich, als es zum ersten Mal ausprobiert hat, als er meinen Key validiert hat.
Ja, wahrscheinlich.
Mal gucken, ob die Leute, denen man so verschlüsselte Mails schreiben will, konspirativ, verschlüsselte Mails, ich bin ja total sophisticated hier, ich schreibe verschlüsselte Mails manchmal, bis die Keys alle im DNS sind, ja, bin ich
hast
ja noch viel mehr
sowas
dafür.
Zu verbergen.
Ja.
Der Ingo hat was Fall. Zu verbergen, ey.
Ich will halt meine Privacy. Ich will nicht, dass jeder liest, was ich schreibe.
Aber jeder weiß, dass du was schreibst.
Ja, das reicht ja.
Das ist okay?
Ja,
okay.
Das mag ich auch schon nicht, aber Vorratsdatenspeicherung kann ich halt nicht so einfach verhindern. Mhm. Aber meine Inhalte kann ich zumindest etwas schwieriger lesbar zu machen. Okay. Ja. Und deswegen Keybase.io. Und damit jeder sehen kann, dass ich wirklich der richtige Ingo bin, habe ich das eigentlich bei...
Hat schon mal jemand gegen dich verwendet?
Gegen mich verwendet.
Also dieses Keybase.
Nee, bisher noch nicht.
Okay.
Kann vor Gericht gegen sie verwendet werden.
Jetzt kriegst du dann so einen Counter, so jemand hat sie gecheckt, hat sie ausgecheckt in Keybase.
Ja, nee, du kriegst hier irgendwie, ich krieg öfters mal Mails von wegen, irgendjemand hat dich hier getrackt.
Ja, oder auf Twitter hat jemand sich jetzt neu, jemand hat sich auf Keybase angemeldet, den du auf Twitter kennst, das ist eine kryptische sonst was. Folge dem nur Hates auf Keybase auch.
Ja, das ist, weil du dich bei Twitter, über Twitter verified hast. Bäh.
Na. Aber es ist, ich finde es halt komisch, dass sie plötzlich diesen Proof nicht mehr finden. Also, dass der aus meiner Timeline irgendwie rausgefallen, gelöscht worden ist. Das ist entweder scary, dass Twitter meint, irgendwelche Sachen zu löschen, oder sie nicht den kompletten Feed mehr für alle freigeben. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Vielleicht ist es auch deren Form von Engagement erzeugen, wie bei Push-Notifications. Sie haben ihn eher kurz vergessen. Du musst nochmal einen neuen Tweet senden, damit, genau, damit Leute von Keybase erfahren. Ja, ja, der Ingo hat extrem viele Follower. Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn der mal was mit Keybase twittert.
Auf jeden Fall, du hast zu viele Follower. Das ist dein Verhängnis, Ingo.
Guck mal, ich benutze Keybase.
Und ja, und der, weißt du, oder der Ingo, der macht dann einfach Engage und dann haben wir
mehr Engagement, YouTube. Engagement. Hello Kitty, Keybase. Fuck yeah.
Bam.
Das ist jedenfalls scary. Naja, falls es jemand da draußen noch hat, kann er sich ja mal melden. Ob das nur mein Problem ist oder
krass.
Wie auch immer. Okay. Weiter. VCR. VCR?
Achso, das bin ja ich.
Ja.
Also, muss ich ein bisschen ausholen. In diesem Ruby-Ökosystem gibt's Ruby-Gems, die man benutzt, um ausgehende HTTP-Calls zu validieren in automatisierten Tests. Eines davon ist WebMock. Und WebMock hängt sich einfach in diese in die meisten bekannten HTTP-Libraries rein, so standardmäßig. Und du kannst dann halt sagen, okay, ich erwarte jetzt, dass der Key zu diesem, dass ein Request zu diesem Host mit dieser Payload und diesen Headern und so weiter gemacht wird. Und dann tu mal so, als ob diese Response zurückkommt. Und das macht es dann so. Und das wollte ich benutzen. Und es hat es nicht getan. Sondern es hat stattdessen einfach den Request durchgeführt und nicht validiert. Und also normalerweise sollten dann auch keine Requests von dieser Anwendung, die ich teste, rausgehen, sondern die sollten halt nur lokal validiert werden. Und dann habe ich angefangen, den Source Code von VCR, von WebMock zu debuggen. Und da gibt's dann so eine Methode in der Konfiguration, die irgendwie so heißt, das allow external request oder sowas. Und da habe ich mich dann im Debugger reingehängt und diese Methode wurde nie aufgerufen. Niemals. Und dann habe ich mal geguckt, wo diese Methode denn überhaupt definiert ist. Und dann kam da was zurück von wegen, VCR-Gem. Und VCR ist ein weiteres Gem, was unter anderem auf WebMock aufsetzen kann. Was dazu da ist, Web-Requests aufzuzeichnen und dann quasi zu validieren, ob diese Requests, die danach gemacht werden, dieser Aufzeichnung entsprechen. Also du kannst da sagen, okay, ich zeichne einmal eine Interaktion mit einem bestimmten Remote-System auf und danach validiere ich das. Was jetzt allerdings VCR macht und was ganz böse ist, es monkey-patcht diese Methode, von der ich gerade gesprochen habe, und gibt einfach, wenn VCR geladen ist, gibt standardmäßig einfach true zurück. So, bam. So, wenn man VCR required, lädt in Ruby und das aktiviert ist, was es in dem Fall war, weil wir in anderen Teilen der Anwendung sowas verwenden, dann gibt es standardmäßig true zurück und bricht somit komplettes Verhalten der Konfiguration von WebMock, was ich benutzen wollte. Und das hat mich...
Ja, das spricht ja so ein bisschen für Monkey-Patching, oder?
Muss man
Nein.
sagen.
Was? Spricht mir nicht dafür?
Mit großer Macht.
Also ich bin tatsächlich kein Freund von Monkey-Patching. Vor allem nicht, wenn man einfach so mehr oder weniger undokumentiert Sachen von anderen Projekten wegpatcht. Ganz böse, finde ich. Aber ja, also das hat mich Stunden meines Lebens gekostet, mich
du nie wieder zurückbekommst. Nie wieder.
Ja, kein Code geschrieben hast.
Ja, aber dafür habe ich verstanden, wie diese beiden Gems funktionieren halbwegs. Und
wie Monkey Patching funktioniert, hast du jetzt auch gelernt.
Ja, Monkey Patching ist jetzt nicht so wirklich was Neues, aber ja.
Aber jetzt weißt du, wie man es quasi hernimmt.
Hast du für lange Zeit mal wieder ein Argument, warum es eigentlich scheiße ist?
Ja, nämlich Monkey Patching hat mir Stunden meines Lebens gekostet. Darum ist es scheiße. Bam.
Sagt.
Ganzen Kids, ja. Kiddies wieder kommen und sagen, Monkey Patching voll geil.
Monkey Patching, best Patching.
Monkey Patching, scheiß Patching.
Dann also jetzt so. Also pick, kurz nochmal, Ruby hat halt die Möglichkeit, in Code an Klassen, die irgendwo anders definiert sind, zu öffnen und dort Methoden zu überschreiben zur Laufzeit und quasi jeden Ruby-Code, den du jeden Ruby-Code, den du lädst, kann quasi auch Methoden aus den Core-Libraries oder sowas überschreiben.
Das gab
ja und
das gibt's auch viel bei JavaScript mit dem jQuery, was die dann irgendwie an Array noch irgendwie Magic dranhängt, dass man da irgendwie besser rüber iterieren kann.
Genau.
Aber das Problem ist halt, wenn du dann über alle Funktionen iterierst, weil du irgendwas bestimmt suchst und dann ist irgendwas anderes dabei, dann ist doof.
Ja, aber da also in JavaScript gibt's da Methoden, gibt's da Möglichkeiten für das irgendwie sauber zu machen. In Ruby, naja, also nicht das Monkey Patching, sondern drüber iterieren, meine ich.
Ja, ja.
Aber ist auch egal. Ist bäh und sollte man eigentlich unterlassen. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche technischen Gründe, warum VCR das so gemacht hat, aber ich bezweifle, dass es da nicht irgendwie eine saubere Lösung gegeben hätte.
Okay. Kommen wir zu wieder den guten Sachen des Lebens, zu unseren Picks.
Ja, ein Ding, was ich lange gesucht habe, irgendwie in letzter Zeit, hat's immer mal wieder, hat man diese Temperaturangaben in Grad machen müssen.
Oh ja, ja, es sind gefühlt 40 und, Grad hier drin.
1000.
Genau.
Und, über 9000.
Ich habe noch bisher nie auf dem iPhone, auf der iOS-Tastatur das Gradzeichen gefunden. Ich habe alles durchgeschaltet. Bis der Ole Begemann jetzt das vertwittert hat, wenn man die Null lange drückt. Ganz logisch. Ganz
das ist total, logisch. Aber das ist total toll, jetzt, dass ich das weiß.
Wenn man es hat, dann ist intuitiv. Ne?
Total. In den ganzen Kreisen drin ist das quasi.
Ja, genau. Das ist nämlich auch
hochgestellte Null.
Ja, also auf dem Mac ist es nämlich auch auf Alt und Null.
Auch, aber eigentlich auf Shift und Deckle also
bei deutschen Tasten. Bei Android ist es einfach in den mehr Sonderzeichen.
Ja, da habe ich alles durchsucht und habe auch irgendwie in der Tastatureinstellung gesucht, ob man das irgendwie noch separat aktivieren kann. Oder
genau, hat
Apple das einfach nicht für notwendig gehalten, weil sie ja eh mit ihren Fahrenheit und so, die schreiben ja einfach nur
genau, F. Leute haben nur Fahrenheit.
53 Groß F heißt 53 Fahrenheit, 53 Klein F ist 53 Float oder keine Ahnung, weil es ist scheißegal. Ja, jetzt wisst ihr es.
Sehr wichtig. Lightyear FM, eine Webseite, die einem in so einer Space-Animation Lieder abspielt. So nach dem Motto, wenn du so und so weit weg von der Erde bist, würdest du gerade Lied XY hören, wenn du da wärst.
Basierend auf welcher Playlist?
Das weiß ich nicht.
Top 1, Top 2.
Jetzt basierend auf der Zeit, also wenn du jetzt
genau, du bist zwei Lichtjahre weg, also würdest du ein Lied von 2013 hören. Bist ein Lichtjahr weg, würdest von 2014 hören. Bist 30 Lichtjahre weg, was weiß ich, was war 85, gerade in den Sternen, ja. Und jedes Mal siehst du halt, also bewegst dich von der Erde weg und kannst du es einfach so laufen lassen und würdest halt space-mäßig immer, so als würdest du in einem Raumschiff sitzen, würdest immer weiter wegfliegen von der Erde. Du kannst aber auch an eine bestimmte Stelle springen, kannst was weiß ich sagen, okay, tun wir mal so, als wäre ich 40 Lichtjahre weg, ja, dann zoomt er dich da irgendwo hin und spielt dir halt Songs von vor 40 Jahren. Ganz witzig gemacht, gleich aber mit Mimimi, weil auf der Webseite groß vorne steht drauf, works best on Chrome. Und das hatte ich schon früher mal. Könnt ihr euch dran erinnern, wo früher stand?
Ja, Internet Explorer.
Ja, funktioniert am besten im Internet Explorer mit 1024 mal Auflösung.
Damals.
Und, ja, damals. Und diese Sachen kommen jetzt zurück. Das fand ich
scheiße, ey.
Nicht so gut.
Ich auch.
Also ich meine, für den Chrome spricht's gerade, dass sie mal am meisten Web-Features einbauen, aber es ist trotzdem ein bisschen scary. Eigentlich will ich diese Zeiten nicht wieder haben. Aber für das Projekt spricht's trotzdem, weil es ist cool. So.
Cool.
Ja. Könnt ihr mal ausprobieren. Coole Sache. Wenn ihr euch einfach abgespaced Musik anhören wollt. So.
Ja, oder schlechte Musik. Hier.
Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Macht, wie ihr wollt.
Okay.
Global Mountain Bike Network.
Genau wie Mountainbiken.
Ja, also ich habe vor kurzem mal dieses Abonnieren auf YouTube und so für mich entdeckt und ich.
Oh, so weit bist du schon. Nicht schlecht.
Ja. Also es ist mir schon seit Jahren bekannt, dass es das gibt, aber ich habe das bis jetzt diese Funktionalität nie verwendet und jetzt habe ich mittlerweile auch mal so Apps auf meinem iPad installiert, um das tatsächlich auch zu konsumieren und mach das jetzt.
Du bist zu krass.
Und da ich ja in letzter Zeit viel Rad fahre und irgendwie auch vorhabe, mir ein neues Mountainbike zu kaufen, bin ich da auf das Global Mountainbike Network gestoßen und das ist irgendwie ganz nett. Also die haben immer so kleine Reviews oder irgendwie so Fahrtechnik, Tipps und sonstige Dinge. Also wenn man sich dafür interessiert, kann man sich das mal angucken.
Es gibt auch einen Global Cycling Network.
Genau, so das ist dann so die Rennrad-Alternative.
Genau, also das gab es schon ein bisschen länger, glaube ich, und das ist halt genau für Rennrad und die haben alle sehr tolle Tipps, wie man eben sich da sein Bike richtig einstellt, sich selber richtig einstellt, wie man richtig fährt. Jetzt nicht nur fahr geradeaus, nicht links, nicht rechts, sondern eben Fahrtechniken, was für mich zum Beispiel, als ich jetzt mir mein erstes quasi Rennrad gekauft habe, auch extrem hilfreich war. So mit, ja, wie fährt man auf dem Rennrad denn richtig, weil
ja, und also bei der Mountainbike-Geschichte, da gibt's halt auch noch so Geschichten, wie stellt man seine Schaltung ein, wie wartet man seine Federgabel, auch so ein bisschen so, so Wartung.
Wie überrollt man Hindernisse und so weiter.
Ja, ja. Genau.
Ganz praktisch.
Also ist auf jeden Fall ganz nett und ist mal so, also die Videos sind immer so, ich weiß jetzt nicht, so ein paar Minuten, also unter 10 Minuten lang, die kann man sich dann mal irgendwo so in einer Pause angucken oder so.
Ja. Weil Fly, die das Thema Fahrrad angebracht hat, ich habe mir für mein neues Rennrad ein recht nützliches Ausrüstungsstückchen geleistet. Und zwar ist das das Quadlock Bike Kit. Das ist halt einfach nur so ein Ding, was man an den Lenkervorbau zum Beispiel eben macht. Und dann hat man eine Möglichkeit, sein iPhone einfach so eine Halterung direkt oben drauf zu befestigen. Oder sein Smartphone, gibt's Halterung für alles Mögliche. Mhm. Und das ist insofern für mich ganz cool, weil das Ding, wo man dann da sozusagen, also die Platte, die man da auf die Halterung draufsteckt, das ist halt selber schon ein ganz praktisches kleines iPhone-Case. Das steht halt hinten ein bisschen vor für diese Halterung. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz praktisch. Habe ich mittlerweile fast immer ums iPhone rum, weil mein iPhone irgendwie in letzter Zeit häufiger das Fliegen lernt. Und schwitzige Hände bei dieser Hitze, ich weiß es nicht. Disgusting. Und das Teil ist echt super. Mich hat es jetzt auch schon irgendwie heute, weil ich heute mal das erste Mal wieder mit Klickpedalen gefahren bin, auch zweimal langsam schön auf die Seite geworfen und das hat alles super gehalten. Also
warum kostet top. Universal 30 Euro und iPhone 6 54 Euro?
Weil da die Halterung für das iPhone noch mit dabei ist.
Und bei Universal ist keine Halterung?
Universal ist so ein 3M-Klebepad.
Ja. Ach so, das ist natürlich voll praktisch.
Und das ist halt ungeil. Also,
ja. Also ich hab mir das auch schon angeguckt. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich mir das nicht kaufe, ist, weil ich halt irgendwie im Wald und im Gelände unterwegs bin und ich habe dann irgendwie Angst, dass ich irgendwie mit dem Fahrrad stürze und im Baum hängen bleibe und dann mein teures iPhone irgendwie kaputt geht.
Genau, nicht dein Fahrrad kaputt ist, sondern ein iPhone.
Ja. Du kannst
also ein Fahrrad so lässt sich halt im Zweifelsfall, ein Fahrrad ist deutlich robuster als ein iPhone, sagen wir es mal so.
Du kannst noch so eine Hülle von oben drum machen, dann also so eine touch-sensitive Hülle, das ist Poncho da, der ist eigentlich gegen Regen, dann sollte dem Ding eigentlich nichts mehr passieren.
Eigentlich TM.
Ja,
ja, also ich kann es auch bis mal zu einem gewissen Grad schützen. Ich habe zum Beispiel immer das Ding, ich habe bisher das iPhone ganz kurz noch immer im Rucksack gehabt und da ist es dann halt auch irgendwie exponiert und mich hat's also beim Mountainbiken schon so lustig hingehauen, dass ich dann als erstes irgendwie aufgestanden bin und erstmal meinen Rucksack umgedreht habe und geguckt habe, dass mir nicht irgendwie jetzt ein Felsen durchs iPhone gebohrt ist. 100%igen Schutz.
Ja, okay.
Man irgendwie nicht.
Gut. Ja, ja, deswegen nur Antivirus, einzige was da hilft.
Antivirus, Rootkits detekten.
Genau, und nach dieser einen Datei gucken.
Häufiger die Firmware aktualisieren beim Fahren, ganz wichtig.
UEFI immer patchen, immer up to date halten.
Ja.
Nicht, dass es dich einfach mal so hinhaut, nur weil du keinen aktuellen Virenschutz installiert hast.
Auf jeden Fall.
Muss man auch sehen.
Ja. Also ich habe mich da auch mal vor einer Weile mit beschäftigt und ich glaube auch diese Quadlock-Sachen sind auch die einzigen, die so durch die Bank weg empfohlen werden. Bei allen anderen scheint es da irgendwie auch Probleme zu geben und das, also wie der Matt schon beschrieben hat, das funktioniert im Endeffekt so, dass man eine Telefonhülle hat, in der das Telefon dann auch sehr fest drin sitzt und die hat so einen Einrast, so eine Einrastaussparung auf der Rückseite, mit der man quasi dann das Telefon mit der Halterung fest verbindet.
Kannst es halt Portrait, Landscape hinmachen, wie du möchtest. Es gibt dann halt auch noch so Wandhalterungen, allen möglichen Spaß. Es ist jetzt für ein bisschen Plastik.
Wandhalterung. Echt,
ja, alles Mögliche. Was du mit deinem, wo du, es gibt auch so ein Armband, also wo du dann den Arm machst und dann kannst du dein iPhone halt da rein. Das sieht wirklich bescheuert aus.
Bestimmt total.
Aber diese Dinger sehen eh immer bescheuert aus, deshalb geschenkt. Es ist jetzt, wie gesagt, für so ein bisschen Plastik wirklich kostspielig, würde ich jetzt persönlich sagen. Andererseits ist es halt ein System, das rundum funktioniert und ich habe jetzt bisher nur super Erfahrungen gemacht.
Also ich hab vor, weiß ich nicht, vor ein paar Sendungen auch schon mal so ein ähnliches Ding gepickt. Das ist einfach nur so ein, weiß ich nicht, Latex-Dings-Dummy, was so aufs Fahrrad für die Paar.
Das ist nicht der Glyph, oder? Oder so was Ähnliches? War das nicht mal so ein Kickstarter-Projekt, was du da gekauft hast?
Eine Glyph war was anderes.
Nee, ja. Ich müsste ich nochmal raussuchen. Also das ist echt nur so eine Halterung, die universal ist für alle möglichen Telefone und du machst es an dein Fahrrad so einmal so drum und spannst das Telefon da ein und für meine Fahrten, die ich jetzt in der Stadt mache, ich mache jetzt kein großes Mountainbiking, sondern halt nur ja normale Geländefahrten, meistens Straße, manchmal vielleicht dann noch Holperweg, hält es gut und es hat irgendwie 11 € oder so gekostet. Also auch das tut es und dann kannst du zumindest navigationsmäßig. Also ich brauche meistens, um zu gucken, wie komme ich jetzt von A nach B, gerade auf Strecken, die ich nicht kenne. Es ist ganz gut, dass du siehst, wo du hinfährst und mal so kurz drauf gucken kannst. Dafür hält es auch. Aber ja, muss jeder selbst wissen. Aber es gibt auch so Universal-Dinger, wo du es einfach so einspranst und dann funktioniert das. Ich guck noch mal, wie das hieß. Hatte ich vor, keine Ahnung, 20 Sendungen oder schon mal so gepickt. Dann Spiel des Jahres 2015. Habe ich gestern zum ersten Mal gezockt. Also Brettspiel des Jahres.
Hast du gewonnen?
Nee, jetzt bin Zweiter geworden. Aber nur um $100. Also ganz, ganz knapp. Nennt sich Cold Express. Ist ganz lustig, weil es mal sozusagen dreidimensional ist. Man muss mal gucken, dass also
so wie das Schach von Star Trek.
Genau, ja. So. Bloß, dass das hier auf dem Zug stattfindet und Banditen durch die Gegend rennen müssen, sich gegenseitig beschießen müssen und Geld aufheben müssen und sich bekriegen und dann das Geld wieder runterfällt und man natürlich rumspielt und eventuell bist du nicht mehr an der Stelle, wo du gedacht hast, dass der andere eventuell sein könnte, es einen Sheriff gibt, den man bewegen kann und der dann die anderen vertreibt und man muss schon ein bisschen planen, aber es hat auch es kann aber auch schnell doch anders laufen, als du denkst. Manche Figuren haben halt Sonderfähigkeiten und können halt zum Beispiel verdeckt spielen, die Karten, und dann weißt du nicht, was derjenige macht. Deine Figur hat halt eine andere Fähigkeit. Und ja, ganz lustig. Also wenn man wieder Brettspiel spielen will, dem sei auch das Spiel des Jahres 2015 empfohlen. Negativ muss ich anmerken, weil die Anleitung, also das Spiel scheint aus Frankreich zu kommen und die Anleitung war, naja, sagen wir mal, gelinde gesagt,
Französisch.
Nein,
sie war Französisch.
Deutsch, aber du hast nicht gewusst, was genau gemeint ist.
Deutsche.
Google Translate.
Ja, also schon ein bisschen besser, aber so ähnlich, ja. Es war kompliziert erklärt. Man kann das einfacher tun. Also wir mussten mehrere Sachen dreimal lesen, ehe wir wirklich verstanden haben, worum es geht. Und das ist so ein bisschen negativ. Vielleicht kann man das in späteren Versionen nochmal ergänzen. Aber sonst eine lustige Idee, mal auch mal noch eine neue Ebene hinzuzufügen. Und war sehr lustig gestern Abend. Hat Spaß
gemacht.
Schöne
Sache.
Ja. Sehr gut.
Cold Express.
Cold.
Ja. Ich habe auch Spielzeug. Und zwar habe ich mir vor kurzem so ein bisschen zu mal ausprobieren, mal ein bisschen rumspielen, so einen Mini-Quadcopter gekauft. Und das ist schon ganz schön lustig. Also ich hab mir hier jetzt mal irgendwie so blind einen gekauft, der irgendwie halbwegs gut bewertet war. Und zwar ist das ein Cheerson CX-10. gibt's auch irgendwo für 2-3 Euro billiger in China World. Ich habe mir den bei Amazon geshoppt, weil dann kann ich im Zweifelsfall wieder zurückschicken, wenn irgendwas nicht passt oder so. Und die Versandgeschichten sind meistens schneller. Na, jedenfalls ist das Ding ganz nett. Also da ist halt so eine kleine Fernbedienung dabei, der funkt irgendwie auf 2,4 Gigahertz und man kann den in 6 Achsen steuern und der hat auch so einen Stunt-Modus, was ziemlich cool ist. Also man kann da irgendwie so Tastenkombinationen, dann macht das Ding Backflip oder einen Frontflip oder sowas.
Barrel Roll.
Barrel Roll, ja, auf jeden Fall. Dual Barrel Roll geht. Ist auch ziemlich schnell geladen, also da ist irgendwie so ein kleiner Akku mit drin, den man per USB lädt, der ist dann in so einer Viertelstunde ist der geladen und dann kann man damit 3-4 Minuten fliegen oder 2-3 Minuten, je nachdem wie man fliegt, würde ich mal sagen. Also das ist sowas für zwischendurch, kostet irgendwie, also ich habe den, glaube ich, für um die 20 Euro gekauft, jetzt ist er hier so ein 2 Euro oder 2-3 Euro teurer. Gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich würde nur empfehlen, so eine Schutzhülle mit dazu zu bestellen, die man dann so unten reinklemmt, weil wenn man dagegen Möbel oder gegen irgendwelche sonst die Wände oder irgendwas fliegt. Also ich habe 2 Stück da von diesen Teilen gekauft und ich habe mit meiner Freundin zusammen an einem Wochenende alle Rotoren und Ersatzrotoren, die dabei waren, so geschrottet.
Und alle Schränke.
Nee, also da ist jetzt nicht viel passiert. Wir sind hauptsächlich dann irgendwie gegen Wände geflogen oder so. Aber
geht halt raus.
Die Sachen gehen halt einfach schnell kaputt.
Ja, aber da hauen sie doch ab, die kleinen Quadrocopter. Dann fliegen sie gleich.
Ja, das ist halt das Problem. Also die Sachen, also das Teil, das ist deutlich kleiner als meine Handfläche. Und da kommt halt ein bisschen Wind und dann ist das weg.
Oh, blöd.
Also das ist schon schwierig bei Windstille, also man braucht schon ein bisschen Übung, das bei Windstille in der Wohnung zu fliegen. Draußen würde ich nicht empfehlen, dann doch irgendwas Größeres.
Haben die eine Funksteuerung oder ist das so Infrarot-Ding sie?
Das Funk.
Okay.
Also so. wir hatten einen, den mussten wir jetzt auch wieder zurückschicken, der hat dann so ganz schnell die Verbindung verloren, auch wenn da irgendwie kurz der Sichtkontakt abgebrochen ist, aber das andere Teil, was ich habe, das ist also definitiv Funk, man kann damit auch irgendwie so in andere Räume reinfliegen, wo es dann keinen Sichtkontakt gibt.
Okay.
Also es hat keine Intelligenz, kann sich nicht großartig selber in der Luft halten. Man muss da selber so ein bisschen mit rummachen, aber es ist allein schon, um ein bisschen Spaß zu haben und irgendwie so mal so ein paar Tricks zu üben oder so, ist es ziemlich, ziemlich cool.
Matt, du willst von A nach B.
Ich will von A nach B, aber ist NSFW und müssen wir einfach gar nicht anschauen.
Obwohl wir ja schon lange nach 22 Uhr sind.
Ja, nee, da haben wir gleich wieder den Shitstorm im Haus. Habe ich auf dem Kraft- oder Mutschwer
aus dem Shitstorm
im Haus. Habe ich auf dem Kraft- oder Mutschwer gefunden, ist toll.
Muss gut sein.
Ja, muss
und
toll
sein. Und MapQuest ist quasi
und ist in Bayern.
OpenStreetMap-Navigation, also, was ja quasi schon wieder Gewinn ist.
Ja, ist in Bayern, da wo auch das bekannte Bier Fucking Hell herkommt. Wisst ihr Bescheid?
Oh yes.
Okay.
Weiß ich Bescheid. Gut. Dann Mr. Robot.
Genau, ich habe eine Fernsehserie, die ich vor kurzem so ein bisschen angefangen habe zu gucken, nämlich Mr. Robot. Und das ist tatsächlich eines der wenigen Stücke Popkultur, wo es um Hacker geht, wo man sich nicht dafür fremdschämen muss. Also man kann es tatsächlich angucken, ohne sich dafür fremd zu schämen, dass sie irgendwie ihre Dinge, was irgendwelche Technologien und was Darstellungen von Hacking und sowas angeht, irgendwie nicht im Ansatz irgendwie realistisch haben. Und das ist
also nichts so mit, er hat seine IP-Adresse verschlüsselt und...
Nee, das ist tatsächlich sogar so, also die kommunizieren dann miteinander und dann hat einer irgendwie eine URL mit einer IPv6-Adresse oben im Browser und so.
Wow.
Zukunftssichere Serie.
Ja.
Das ist aber eine Serie, oder?
Das ist eine Serie, ja.
Und wo kann man die jetzt legal in Deutschland gucken?
Das ist eine gute Frage.
Nicht. Das ist die Antwort.
Das ist ziemlich doof.
Weißt du nicht, vielleicht gibt es die ja bei Netflix.
Also hat auch eine lustige Webseite, wenn
ja,
ihr euch
die
angucken.
Ja, bei Netflix, was du in Deutschland nicht gucken kannst.
Wieso?
Netflix? Doch, Netflix kannst du in Deutschland gucken.
Gibt's schon. Fuck yeah.
Seit einem Jahr oder so.
Fuck, ey, ich Netflix? Bin echt langsam, ey. Fuck me.
Die Serie da
das gibt? Mit den YouTube-Channeln, das...
YouTube-Channel ist so aber noch ein bisschen älter.
Kurz danach kam Netflix. Ja. Okay.
Ja, das.
Ja.
Bei uns ist heute im Slack ein lustiger Tweet vom J-Hipster durchgegangen. Was mir dabei erst aufgefallen ist, Java-Hipster ist tatsächlich ein Java-Framework, das irgendwie mit Spring Boot und Angular irgendwie versucht, hipsterige Java-Web-Anwendungen zu machen. Schön und gut.
Ist halt immer noch Java.
Versucht's mal, aber ich habe hier mal dann verlinkt, die machen auch lustige Tweets und das ist ein Symbolbild oder ein Foto von zwei Java-IE-Entwicklern beim Pair-Programming. Ist ganz witzig.
Okay, also Mr. Robot kann man bloß auf Hulu gucken.
Hulu. Okay. Und wo du selbst in den USA bezahlst und dann noch alle 5 Minuten Werbung gucken musst.
Tja. Das ist eine geile Sache, oder?
Voll geil, ja.
Oder, genau, Comcast. Hier.
Ja.
Das heißt, du kannst quasi, du kannst es nur piratisieren. Was wir natürlich hier nicht
niemals
sagen würden, dass man das machen soll.
Aber nee,
man könnte es machen, ja.
Wo du also, gerade dabei warst und ich hier auf der Website auch runtergescrollt bin, was ich gerade gucke, ist Humans. Ist da Leute, die das mochten auch Humans.
Mögen auch Leute.
Stimmt,
andere Leute.
Stimmt auch. Also das gucke ich gerade.
Leute, die Roboter mögen auch Menschen.
Ja.
Gut, also die Webseite von, ich habe die Webseite mittlerweile von Mr. Robot gefunden, die ist auch ziemlich cool. So, weil da bootet halt ein Linux und so. Ja.
Bootet dann echtes Linux oder ist das nur so hingecheatet?
Ich glaube, das ist hingecheatet.
Oh, lame.
Jedes Mal fahren die eine EC2-Instanz hoch.
Nee, es gibt ja das eine, wo der Linux-Kernel in den JavaScript bootet mit dem Magix-Dinge. Ne?
Ich glaube, das haben die da nicht gemacht.
Lame. Hm.
Also ich gucke gerade Humans, auch Science Fiction. In jeder Familie gibt's mittlerweile Roboter, die so aussehen wie Menschen und halt
keine Menschen sind.
Menschenarbeit machen, während die Menschen sich um andere Sachen kümmern. Und es dann natürlich auch Konflikte gibt, weil andere dadurch arbeitslos geworden sind und sich von den Robotern bedroht fühlen. Und ja, also die ersten Folgen sehr gut gemacht. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
Okay.
Billig, die Webseite von Mr. Robot hat keine Tab-Auto-Completion.
Nein.
Billig.
Lame.
Na, ich meine, sie haben schon mal jeder gut gemeint.
Jeder normale Prompt kann das. Fucking.
Billig schnell. So.
Außer Nano, der kann es halt quasi auch nicht.
Ja. Zum Schluss noch was der Flydie heute gefunden hat. Ich habe es mal reingepackt und zwar was für die Ohren.
Das ist so verstörend.
Mega fucking strange. Crymyip.com. Das ist einfach nur eine Webseite, die findet eure IP-Adresse raus und dann gibt's, also das ist schon Rocket Science, ja. Und dann gibt's einen Button Crymyip und dann fängt er einfach nur so eine weinerliche Stimme an, die IP-Adresse vorzulesen. So.
Ich glaube, das macht Sinn.
Ja,
total. Ja.
Total viel Sinn
macht
das.
Muss man auf jeden Fall.
Also ich möchte nicht, dass sie meine IP-Adresse speichern und die dann immer anderen Leuten vorlesen.
Aber du kannst dann mit deinem Link überall deine IP-Adresse mitschicken und dann hören andere
Leute,
wie der Typ deine IP-Adresse weint.
Finde ich nicht gut.
Vielleicht willst du das doch, ich weiß es nicht.
Kann es auch
du kannst ja
Adressen weinen?
Genau, du kannst ja auch erst.
Oh Gott, das weint für immer einfach. Shit. Das wird, also wir haben ja V6 im Scheck, das heißt.
Ja, aber gut, der wird nicht deine V6-Adresse.
Du kommst
zuerst
über die V4 raus. Ne?
Warum eigentlich nicht? Eigentlich sollte das machen.
Mai. Du kannst ja mal versuchen, sie in dem URL-Schema von Hand hinten dran zu hängen, aber ich habe es gerade mit einem Random-Text versucht und zumindest filtert er raus, dass es keine IP-Adresse war, die ich eingegeben habe. Ich böser Bube.
Fuck, ey.
Ganz schlaue Webseite.
Und dann lieber doch Mr. Robot mit V6.
Das will er nicht.
Mr. Robot.
Gut. Gute Sache. Haben wir es geschafft.
Wir haben es geschafft.
Im Schweiße unseres Angesichts.
Antlitz.
Echt, bei dir ist es Antlitz?
Ja, im Schweiße meines Antlitzes.
Das ist ja krass.
Auch ohne T-Shirt und...
Oh ja, yeah. Und komplett
also nackt. Wir haben wieder nackt gepodcastet, falls ihr es nicht merkt.
Wir nennen ihn auch Nacktcast.
Ja.
Nacketcast.
Nee, genau. ja, sind wir durch, oder?
Schön.
Sowas von durch.
Also, psychisch waren wir ja schon am Anfang durch.
Ja.
Ja, jetzt haben wir den Status auch bei der Sendung erreicht.
Ja.
Boah, fuck me.
Hat man gemerkt durch die vielen Versprecher.
Ja,
okay.
Also
dann
es ist gerade keine optimale Zeit zum Podcasten. Sorry, Ingo.
Doch, beste Zeit.
Beste Zeit.
Von der Uhrzeit her, ja.
Ja, wenn es hier jetzt noch 20 Grad kühler werden, dann okay.
Wird man sich nicht beklagen. Ja.
Gut. Dann, ich wünsche euch wieder eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät. Und
Computer.
Nein.
Wärme.
Doch, oh.
Sonnenallergie. So, und doch hätte ich jetzt sagen sollen, es tut mir leid.
Oh. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Audioqualität immer hochhalten.
Genau.
Auf jeden Fall die Audioqualität hochhalten.
5 von 5 Daumen.
Halten Sie die Audioqualität hoch.
Alle 5
Dings,
Daumen hoch.
Dings.
Ciao.
Tschüssi.
Tschüss. 5 von 5.
Like mich hart am Arsch, alle 5 Daumen.
Alle 5 Daumen direkt bis nach oben durchdrücken.